Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe, Sendungsnummer, ich glaube wir waren bei 374 oder so.
Zweiter Versuch.
Noch nicht auf. Ich bin noch beim Laden meines Betriebssystems hier, heute mit Felix.
Ingo hat umgestellt auf Windows, deswegen musste er einmal neu starten, jetzt geht's wieder.
Ja, ja. Und Felix.
Klatschen für Ingo.
Klatschen für Ingo.
Markus.
Hello again.
Ja,
willkommen. Schon das zweite Mal in diesem Jahr, oder?
Ja.
Ja.
Verrückt. Verrückt.
Wir legen
mal, würde ich ja sagen.
Zeit rennt.
Ja. Wir können ja irgendwie sagen, willkommen im besten Netz oder im besten Podcast oder so.
Warum?
Na, weil mein Handy sagt jetzt, ich bin im besten Netz.
In Deutschland.
Ja, na, nee. Das steht da nicht. Da steht nicht das beste Netz in Deutschland. Da steht im besten Netz.
Ja, aber du bist in Deutschland und da möchte ich mal Zweifel anmelden, dass du im besten Netz bist.
Ich bin total im besten Netz. Sag mein Telefon. Muss ja richtig sein.
Na gut,
muss,
dann ist es wohl so. Ja,
klar. Dann ist das so.
Das würde dich ja nicht anlügen, oder?
Das kann nee, das darf mich nicht anlügen. War irgendwie so ein großer Aufschrei. Ich habe mich auch gewundert, warum steht da jetzt im besten Netz? Aber ja, die meinen wohl, das ist total witzig, die jetzt 3 Wochen lang statt telekom.de, was da vorher stand, irgendwie im besten Netz anzuzeigen. Und ihr seid hier absolut auch im besten Netz, also weil im Internet und beim besten Podcast der Welt gelandet, bei Binärgewitter, wo wir noch nicht mal wissen, was für eine Nummer wir haben.
Ich weiß das noch nicht.
Genau, weil wie gesagt, ich muss jetzt erstmal das Pad aufmachen, das Pad 3, ging ja 4, heute 7, Vormittag auch nicht.
374 ist es, oder?
374, so weit. Und die zweite Sendung im Jahr auch schon. Was habt ihr denn? Wollen wir was zum Blast from the Past oder sollen wir noch ein paar Runden drehen?
Erst. Das kannst du dir jetzt überlegen, Ingo. Kannst ja nochmal gucken, ob du dein Studio links im Absturz bringst.
Das kriege ich heute bestimmt nochmal hin. So ein Glück, wie ich hier habe. Oh, habe ich jetzt... Ja, ich überlege bloß gerade, nimmt der jetzt die WLAN-Verbindung oder nimmt der die LAN-Verbindung? Ist mir jetzt
du hörst
egal,
dich gut
oder?
An, fass es nicht an. Lass
ja, das
es einfach genauso.
Das wäre halt die nächste Idee gewesen, es nicht anzufassen. Ja, okay, ich fasse es nicht an. Aber er hat beide Verbindungen aufgebaut. Das ist nie gut. Aber egal. Blast from the Past. Während ich hier das Pad suche, könnt ihr ja schon mal
blastern.
Können wir los?
Ja, die Blaster raus.
Also erzählt mal, was ihr gevibe-coded habt.
Genau, wir haben was gevibe-coded, nämlich mehr Infrastruktur für den Podcast. Und zwar hoffentlich eine Verbesserung für das Plan von der nächsten Show. Und vielleicht schaffen wir es dann, mehr zu senden und öfter zu senden, weil wir so ein tolles Planungstool jetzt haben.
Mit Planungstool meinst du sowas wie Jira?
Ja. Ja, genau. Nee, sowas wie heißt, es gibt da so ein Tool, was es kann auch.
Azure?
Was haben wir jetzt? Azure.
Nextcloud mit dem Terminvote.
Genau, ein Nextcloud Terminvoting. Genau sowas.
Nur in nice.
Nur in genau das, was wir brauchen und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist bei der Power von AI.
Und was das nächste Feature ist, was da noch mit reinkommt und was ihr wahrscheinlich auch merken werdet, ist, dass das Ding auch direkt tooten kann, sodass ihr direkt nachdem feststeht, wann der nächste Termin ist, auch einen Toot bekommt und nicht darauf angewiesen seid, dass einer von uns sich bemüht.
Erbarmt.
Ja, genau.
Sich erbarmt.
Und Zeit und Ort findet, da tatsächlich ein Toot drüber zu schreiben.
Genau. Das ist genau der Plan. Und es gibt einen Kalender, der dann gefüllt wird, wenn wir es geschafft haben, unsere nächste Sendung auszuwählen. Und der ist dann auch mit dem Pad drin, der könnt ihr dann abonnieren. Sollte stabil sein. Ist auch nicht, ist quasi ein Public-Feld. Das heißt, dort sollte es immer funktionieren. Ich weiß nicht genau. Markus, du hast das schon mal ausprobiert bei dir, glaub. Sah okay aus, oder?
Das, ja. Also ich habe das abonniert hier in meiner Kalender-App drin. Das ist super.
Ah, genau. Das habe ich noch nicht gemacht. Okay.
Genau, und dann hast du es quasi direkt in deinem Kalender. Kannst dann immer sagen, hier, sorry, Kalender ist schon voll.
Schon voll, okay. Und, ja gut, das ist ein guter Hinweis, das habe ich noch gar nicht gesehen, diese Funktion.
Tja,
gut, dass wir drüber reden.
So gut, dass du jetzt auch weißt, was wir haben.
Ne, soweit habe ich noch gar nicht, habe ich das noch gar nicht mehr angeguckt, kannst du ja, mal sehen.
Das war quasi ein Ding, was ich komplett habe computern lassen, also hands-off quasi. Und das hat ziemlich gut funktioniert, würde ich jetzt sagen. Und ein bisschen Feintune am Ende noch, aber ganz wenig wirklich. Also es war das Allermeiste kam jetzt so raus, aber ich würde das niemandem anders in die Hand geben, weil ich glaube, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ist alles mögliche kaputt.
Fällt's auseinander.
Fällt's auseinander wahrscheinlich. Aber dadurch, dass wir genau 5 Leute sind, die es benutzen, ist in Ordnung.
Ja, und es ist halt hinterm Login und...
Genau, es hat einen Login. Es gibt auch keine andere Art von Login, außer Ingos E-Mail-Login.
Den du ja bald nicht mehr hast.
Genau, dann darf ich halt nicht mehr mitspielen. Aber ist dann einfach so.
Kann man nichts machen, musste dir halt irgendwie eine E-Mail kaufen bei Ingo.
Genau, muss ich mir eine E-Mail kaufen bei Ingo. Ist ja auch in Ordnung, ja. Man muss ja auch die kleinen Unternehmen unterstützen. Muss auch
die Ingos unterstützen, genau.
Schön. Genau, nee, sogar mit Keycloak-Anbindung. Ja, wunderbar. Also an unser international bekanntes SSO, was wir direkt jetzt klar überall verwenden.
Mhm.
Sehr schön.
Und ich muss sagen, die Integration von SSO in dieses Tool war einfacher, als es mit diesem Etherpad zu machen. ganz klar, das ist schon echt so. Ja, genau, das ist quasi neu. Der Code liegt auch irgendwo, könnt ihr reinschauen und uns direkt sagen, wenn alles kompletter Shit ist. Oder selber ausprobieren für euren Podcast. Da sind nur so ein paar Sachen drin, glaube ich, die spezifisch sind. Aber ich glaube, das kriegt man auch raus. Ansonsten forken.
Ja, einfach hier forken und dann Freidatenfinder machen.
Ja, genau, den Freidatenfinder.
Ich sehe schon, wir können gleich nächste Woche Dienstag wieder podcasten hier.
Mhm.
Na gut, weiß ich nicht, ob wir das wollen, aber...
Ja.
Mit diesem tollen Tool können wir das. Genau, ihr werdet zugeschüttet mit Sendungen. Passt bloß auf. So, ich habe auch einen Blast from the Past. Es ist sogar ein bisschen so fast ein Untoter der Woche schon. Zumindest bei mir. Ich habe 2 eigentlich. So, ich habe mein Steam Deck wieder gefixt. Das lag ja jetzt irgendwie ein Jahr in der Ecke. Ich weiß nicht, der eine oder andere... Könnte jemand unsere Suche bedienen und sagen, wann wir das letzte Mal über Steam Deck geredet haben? Jedenfalls war ja put. Und ich habe dann mal wieder noch ein bisschen im Internet gesucht und dann tatsächlich nochmal ein Case aufgemacht bei Steam. Und weiß ich nicht, die 5. oder 6. Antwort, die sie mir dann geschrieben haben, hier probieren wir das und das und das noch aus. Habe ich es dann tatsächlich ans Laufen gekriegt. Also irgendein Firmware-Update, damit ließ sich dann tatsächlich der Bildschirm wieder reaktivieren. Also das war ja das Problem.
Ja. Also es war Binärgewitter Talk 332 vor ziemlich genau einem Jahr, also am 17.02.
Siehste.
Ja. Toll, wie unsere Suche funktioniert, das ist unglaublich.
Das ist wunderbar, genau. Also lag jetzt tatsächlich ein Jahr in der Ecke und der eingebaute Bildschirm ging halt nicht mehr. Und turns out, man kann da irgendwie in so einen Beta-Kanal irgendwie schalten und sagen, man will jetzt irgendwie, also musste erst wirklich so wie bei so einem Android hier irgendwie sagen, ja, ich will in den Developer-Modus, bitte, 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 lass mich. Und 5 Klicks hier und 3 Klicks da und zurückgehen und wieder und dann nochmal aktivieren, alle Updates ziehen und nach 3-mal booten und 10 Minuten warten, kam er dann hoch und tatsächlich ging der Bildschirm wieder. Ich war
ja super nice
begeistert. Ich war, da hatte ich mich ja so ein bisschen vorgescheut, irgendwie das Ding wieder wegzuschicken und dann zu warten. Und dann habe ich im quasi gleichen Schritt auch noch eine neue Festplatte sozusagen eingebaut. Ja, läuft bei uns heute hier. Es ist echt wunderbar. Nachdem ich erst weg war, ist Markus jetzt weg.
Ist nicht so schlimm. Erzähl mal weiter.
Genau. Dann habe ich noch quasi das Ding mal aufgeschraubt und das lässt sich ja doch sehr leicht reparieren und habe tatsächlich auch mal eine neue NVMe eingebaut. Also vorher hatte ich so eine fast das 256er. Und jetzt habe ich einen Terabyte noch drin, was ich auch schon vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so gekauft hatte. Es lag halt noch die Terabyte NVMe rum. Habe ich tatsächlich jetzt mal im Januar, was hat man, ne? Die Abende sind lang, man weiß nicht, was man machen soll. Genau. Man hat
ich sag dir, was man machen sollte mit so einem Steam Deck. Du solltest nichts installieren. Das geht nämlich mit dem neuesten Nix-Installer. Auch auf dem Steam Deck.
Aber
geil, oder?
Das gibt's da Leute, die das, weil da war ja also, jemand auf dem Kongress, der gefragt hatte, das machen wollte und da konnte irgendwie niemand weiterhelfen.
Genau, aber jetzt.
Aber jetzt ist es
jetzt quasi passiert.
Wow. Hallo Markus, also, Markus ist zurück.
Hallo Markus, hallo.
Ich bin zurück.
Ich habe mich auch gehört.
Was ist hier los?
Sehr schön.
Ist auch ein Kontakt gewesen.
Nee, ganze Computer ausgegangen.
Ja, genau, das war einfach weg. Und ich
genau,
nicht.
Also jedenfalls, du musst nichts installieren auf deinem Steam Deck. Mindestens eine weitere Person neben der einen Person, die das gebaut hat, die hat es schon ausprobiert, nämlich der Lasselus, der hat auch schon auf seinem Steam Deck nichts installiert und du solltest es auch machen.
Tja, dann.
Ingo.
Wenn Mach du mir einfach. Steam, Megfo, wenn du mir ein Steam Deck kaufst, dann installiere ich nichts drauf. Ist das ein Deal?
Nee, du nimmst es vom Ingo, der hat schon eins. Und den fragst du einfach, der weiß eh nichts damit anzufangen.
Der braucht es eh nicht.
Ey. Der hatte das ein Jahr nicht benutzt, da kann er das ist auch egal dann.
Das stimmt.
Ja, ich hätte jetzt, wie gesagt, also zumindest die SD hätte ich wahrscheinlich, oder die NVMe hätte ich teuer verkaufen können. Die hat bestimmt, die ist jetzt bestimmt doppelt so teuer wie vorher.
Ja. Kannst du es auch live in der Sendung machen, Ingo?
Was, verkaufen?
Nee. Nichts installieren. Achso. Auf deinem Steam Deck.
Ja, nee, dafür ist es mir dann doch. Nee, ab und zu, also ich habe jetzt auch ein paar neue Spiele gekauft, nicht, dass ich Zeit hätte zu spielen, aber auf jeden Fall.
Du hast das Geld, sie zu kaufen.
Ja,
du hast
auf jeden Fall.
Die Zeit ist zu spielen und zu kaufen.
War ich jetzt froh, dass es dann doch wieder geht und glücklich und jetzt spielen die Kinder wieder damit. Mhm. Die waren die Einzigen, die gefragt haben, sag mal, wann geht denn das wieder? Sag mal, wann geht denn das wieder? Und jetzt geht's wieder. Also das war das eine, was ich wiederbelebt habe und das andere, was ich wiederbelebt habe, ich weiß gar nicht, dann habe ich das letzte Mal erzählt, ja doch, dass mein Laptop nicht mehr lädt und so, ne, dass irgendwie die Dixies ausgenudelt waren. Ja, Mainboard-Tausch geht wieder.
Das war ja einfach. Man muss ja, komplette Mainboard tauschen und schon funktioniert es wieder.
Was dann einfach einen neuen Computer und schon zack, funktioniert.
Nee, neuen Computer. Nee.
Ja, aber das also, ist ja, wenn du das ganze Mainboard bei so einem Laptop, da ist ja noch ein bisschen Tastatur und ein bisschen Gehäuse und also, ein bisschen Bildschirm und also wenn du das Mainboard tauschst, dann hast du im Prinzip den Computer getauscht.
Das heißt, also es heißt Mainboard for a reason, Ingo. Ja. Das ist Mainboard, das Hauptboard in deinem Computer ist das Mainboard.
Das ist schon, also da habe ich gedacht, so ein Framebook wäre schon ganz cool gewesen, ne? Dann hättest du wahrscheinlich irgendwie nur diese Nupsis da an der Seite getauscht, wäre es fertig gewesen. Aber nee, da musste tatsächlich so ein Dell-Techniker kommen und dann habe ich
zu dir nach Hause?
Ich hätte ihn mit so nach Hause bestellen können, aber ich habe ihn auf Arbeit bestellt, weil ich an dem Tag auf
du
Arbeit war.
Du warst auf Arbeit. Okay.
Ja, das ist und habe ihm dann aber wie so ein Schuljunge einfach über die Schulter geguckt, habe gedacht, was machst du da? Hab ja noch nie einen Laptop aufgemacht. Wie sieht das aus? Was ist denn das da?
Darf ich da reindrücken? Passiert dann was?
Ja, wie macht man denn das? Weil soweit, also ich meine, man zerlegt das Ding ja schon, aber das Mainboard habe ich jetzt noch nicht ausgebaut.
Wie viele Schrauben waren es am Ende? Wie viele tausend Schrauben hat er da rausdrehen müssen, dass er das Mainboard
lustiger finde ich ja, dass eine übrig geblieben ist.
Guter Mann, sehr gut.
So wie sich das gehört. Vielleicht hat er auch nur eine Ersatzschraube dabei gehabt.
Ja, er hat eine Ersatzschraube dann genommen, weil die eine eben irgendwo abhanden gekommen ist.
Ach so, die Schraube ist verloren gegangen. Es war nicht eine zu viel da. Das ist immer
Schlimmere eigentlich. Ich habe sie dann gefunden, aber konnte trotzdem sagen, guck, der hat den hier gebaut und da ist eine Schraube noch. War halt schon ein bisschen lustig.
Okay.
Und ja, das ist wirklich wie ein kompletter Laptop-Tausch, weil ich meine, auch der RAM ist ja heutzutage verlötet. Das ist irgendwie, das ist schon ein bisschen heftig, nur weil die USB-Dingsies nicht mehr gehen. Aber ja, auch der tut wieder. Also ich bin das Jahr, also ich bin schon durch für dieses Jahr, muss ich jetzt tatsächlich sagen. Also auch hier kommunalpolitisch, ich bin schon, wir könnten jetzt schon wieder, wann fängt der Kongress an? Naja, wäre durch für dieses Jahr. Es ist alles erledigt.
Bist du gewählt oder was? Oder bist du raus? Jetzt kommt doch nicht.
Können wir irgendwann
nicht so
anders
weit
machen.
Okay, genau.
Wenn es interessiert, der kann das alles hier in den lokalen Nachrichten lesen, aber müsst ihr auch nicht.
Okay, alles klar. Das ist jetzt eine Challenge.
Genau. So, sind wir durch? Ja, genau. Mit Blast from the Past sind wir durch. Tod der Woche. Da haben wir auch doch mehr, als uns lieb ist. Und auch so echte Leute, die von uns gegangen sind. Mhm. Der eine tatsächlich auch schon letztes Jahr. Oder? War es dieses Jahr? Letztes Jahr? Nee, war dieses Jahr. Oder?
Erzähl mal weiter.
Ich sehe noch kein Pad wieder. Ich arbeite noch dran.
Okay. Also der Autor der Dilbert Comics ist leider viel zu früh von uns gegangen. Krebs.
Ei.
Scott Adams.
Jo.
Tja. Kann man
nicht. War Brite,
sagen.
Oder? War der nicht Brite?
Ja.
Ja. Mhm. Genau, der hat sein Office-Leben sozusagen verarbeitet, indem er Comics gezeichnet hat. Und ja, also jeder, der schon mal irgendwie, ich glaube, in mehreren Präsentationen habe ich schon Dilbert Comics verarbeitet. Immer wieder lustig.
Schon gut, ja. Am Ende ist es ein bisschen abgedriftet, aber das ist ja mit vielen guten Leuten so.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch, also der hat halt mal sowas gecaptured und dann hat sich die Welt halt rundherum irgendwie weiterentwickelt, aber er war ja gar nicht mehr in dieser Welt, weil er halt diese Comics gemacht hat und so.
Mhm.
Und der hat da so ein bisschen den Zugang zur Realität verloren oder so. Bisschen, tja.
Was ist dein Landkreis Tato Fleming?
Was?
Ich suche gerade. Knapp daneben, ja.
Ja, erzählt weiter.
Ja, Scott.
Dame Spreewald.
Das ist korrekt. Dann?
Genau. Leute, die an GPS mitgearbeitet haben. Und zwar Gladys West. Die ist auch gestorben, aber mit 95. Also zumindest nicht super jung. Und ist halt irgendwie, die hat voll viel Grundlagenzeug für das moderne GPS-Zeug gemacht. Das ist schon crazy.
Und wahrscheinlich viel zu spät dafür Anerkennung gefunden, wenn überhaupt, oder?
Boah, weiß ich nicht.
Naja, also ich.
Aber vermutlich ja meistens so, ja. Aber ja, also ich finde es einfach crazy, wie du halt irgendwie, es gibt halt Leute, die haben irgendwie, also irgendjemand, wir benutzen das einfach so, du machst halt einfach Google Maps auf und so, es funktioniert einfach. Aber irgendjemand muss ja halt mal all diese Ideen, also irgendwann gab es ja mal kein GPS.
Was?
Das und irgendjemand Quatsch, musste halt mal diese Idee gehabt haben und das bauen und das ist verrückt. Finde ich gut, dass Leute solche Dinge finden, weil mit GPS besser als ohne GPS.
Ja.
Das stimmt wohl, ja.
Genau.
Sehr gut.
Stimmt, genau. Sonst müsste man noch so Karten verwenden und sich irgendwie zurechtfinden und.
Genau, kann ich das.
Das wäre doch Quatsch. Nee. Ist schon echt so.
Dann sind auch nicht Leute gestorben, habe ich gesehen.
Das ist gut. Wir haben auch irgendwelche witzigen Sachen auf dem Weg, oder?
Ja. Also witzig. Naja.
Oh nee, das war noch nicht so witzig. Aber danach wird es besser. Danach wird es besser.
Ja.
Das verspreche ich. Noch einmal was Trauriges, beziehungsweise was nicht so witzig ist. Es gab bei Cole, gab es einen Bug Bounty von dem, wie heißt der Typ nochmal? Scheiße, ich habe schon vergessen. Daniel Stenberg. Der hat quasi einen Bug Bounty für Cool aufgesetzt. Das musste jetzt leider zurückziehen, weil er einfach zu viel AI-Müll Bugs geschickt bekommen hat. Und er hat gesagt, okay, genau. Ich habe da keinen, ich kriege das nicht mehr untergebracht. Das ist zu viel Trash. Und er hat jetzt aufgehört mit dem Bug Bounty und hat natürlich auch gesagt, dass keine AI-Shit ihm mehr geschickt werden soll, aber
das hilft nicht.
Das hilft nicht. Das,
genau,
die Katze ist aus dem Sack.
Da hat er auch einen Vortrag gehalten auf der FrostCon, ne?
Ja,
das kann sein. Der war auch auf der letzten FrostCon, kann man vielleicht auch nochmal raussuchen, verlinken. Kann man sich gerne angucken, wo er auch über das Bug Bounty und allgemein AI-Slop, also dieses ganze KI-Zeug und dass er noch nicht mal glaubt, dass manche Leute böswillig machen, aber ist halt einfach so viel Zeit frisst. Ich glaube, er war dann irgendwo bei 80%, dass er nur noch diesen Scheiß liest und sich eben nicht mehr um die richtig wichtigen Sachen kümmert. Dass das, jetzt sozusagen die Notbremse ist, aber trotzdem ja immer noch dazu führen wird, dass viele Leute Issues aufmachen und draufschreiben, großer Security-Bug und ist dann keiner, was weiß ich. Die Funktion gibt es noch nicht mal in Curl und alles sowas. Also sehenswert. Der ist jetzt, wie gesagt, in letzter Zeit rumgetourt und hat darüber Vorträge gehalten.
Mhm.
Genau.
Genau. könnt ihm auch auf Mastodon folgen. Glaub, ne? Irgendjemand repostet sein Kram immer.
Hm. Das bin ich vielleicht. Nein. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass auch andere Projekte halt zum Teil aufgehört haben, Contributions anzunehmen. Also die haben einfach gesagt, Open-Source-Projekte, die gesagt haben, keine Open-Source-Contributions mehr, weil, ja, es ist halt ja, einfach dann zu einfach, hier mit AI und dann irgend so ein Slop-Merge-Request zu machen. Und irgendjemand muss das halt maintainen und zum gewissen Punkt verstehe ich halt schon, dass Leute dann halt vielleicht einfach irgendwie, wenn sie ein zu populäres Projekt sind und ganz viele Leute das machen, dass sie irgendwann halt einfach sagen so, dann halt keine Contributions von außen und fertig.
Das heißt, sie nehmen dann nur noch Contributions vom Team an.
Ja.
Und das heißt, sie machen mehr Community-Arbeit, um Leute ins Team zu bekommen?
Ja, oder halt einfach nicht. Das ist halt einfach so. Das ist halt die Software.
Das ist halt schwierig, weil du brauchst, für ein funktionierendes Open-Source-Projekt brauchst du ja eine relativ große Basis. Ich meine,
ich sehe deinen Punkt, aber auf der anderen Seite, du bist halt, wenn du denkst, so ja, es muss irgendwie populär und keine Ahnung, es muss irgendwie weiterleben und wenn das irgendwie dein Anspruch ist, dann ja. Aber wenn dein Anspruch ist, ich baue hier eine Software und ich brauche die oder ich brauche die vielleicht, weil ich baue die unter anderem für meinen Arbeitgeber, aber die ist halt irgendwie Open Source. Und ich habe irgendwie Lust, Software zu schreiben und ich habe irgendwie Lust, irgendwie so ein Produkt zu machen und wenn das andere Leute auch benutzen können, dann nice. Aber ich habe keine Lust auf dieses Maintainer sein und dann irgendwie die Zeit damit zu verbringen, irgendwelche Issues durchzulesen, die halt einfach AI-generated sind, irgendwelche Merge-Requests zu reviewen, die einfach irgendjemand lieblos hingeslopcoded hat.
Ja, das Lieblose ist das Problem. Das sehe ich vollkommen ein. Und letztendlich gehen die Leute wahrscheinlich auch hin, oder dann würde Open Source noch funktionieren durch die Forks. Dann müssen die Leute
halt
Forks machen.
Du kannst
halt
dein eigenes Ding machen.
Ja.
Das halt. Und ich bin absolut bei dir. Ich finde das eigentlich auch scheiße. Aber aus Maintainer-Sicht kann ich das 100% nachvollziehen. Das ist halt einfach,
kann ich auch
Code,
vollkommen.
Ich will halt,
das ist, ja. Wir sehen das ja auch, also das ist das Vielschichtige ja auch in dem Thema AI-Tooling. Also wir haben ja auch vorhin gesagt, wir haben unser Tool jetzt auch gewipe-coded. Ich wollte eigentlich nachher unter AI nochmal auf die Diskussion zurückkommen, aber die passt hier jetzt genauso gut. Das Vibe-Coden an sich ist ja nichts Schlechteres als das normale Coden, weil wir legen da ja genauso unser Know-how rein. Und genau darauf kommt es eben an bei dem ganzen Tooling, dass man nicht blind machen lässt, was das Ding macht und das nicht dann lieblos in ein Open-Source-Projekt schmeißt, sondern da selber auch nochmal drauf guckt.
Ich habe irgendwie so, also ich finde, da müssen wir auch mit der Sprache vielleicht ein bisschen mehr Trennschärfe reinbringen und sagen, also für mich ist halt schon, dass das Vibe-Coden ist halt einfach so, das ist dieses Lieblose und ich habe es einfach mal hingerotzt und vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht.
Mhm.
Und das andere ist halt dann einfach normales Engineering
mit Tool-Unterstützung.
Und dann hast du halt ein Tool und das ist dann halt vielleicht die AI, die dir irgendwelche Dinge vorsagt, die dir irgendwelche Dinge aufzeigt. Und beides hat irgendwie seine Berechtigung, also gerade so für dieses High-Fidelity-Prototyping und so. Irgend so was einfach mal hin-Vibe-Coden ist natürlich super geil. Wenn du irgendwie Software bauen willst, die maintainable ist, die vielleicht auch noch in 2-3 Jahren laufen soll, dann ja. Und jetzt irgendwie so bei uns, wenn dieser Planer halt nicht funktioniert, ist halt egal.
Das ist korrekt.
Dann gehen wir halt wieder zurück zu unserem irgendwie Leute schreiben in Signal.
Wir versuchen uns irgendwie anzuschreiben. Hast du da Zeit? Oh, keine Zeit.
Ja.
Nächste Woche.
Also es geht halt auch. Es ist halt irgendwie egal und solange es irgendwie nicht, ja, sicherheitsrelevant ist, dass wir irgendwie unsere Computer gehackt werden, deswegen ist halt vermutlich einfach egal, wie scheiße diese Software ist. Aber ja.
Joa, AI.
AI. Kommen wir bestimmt auch nochmal dazu in unserer Kategorie.
Ja. Gut, dann kommen wir zu die Sims.
Das Sams. War das nicht so ein ZDF-Ding?
Das ist eine andere Geschichte. Das Sams ist nicht so ein ZDF-Ding, sondern das ist ein sehr schönes Kinderbuch. Aber The Sims Mobile.
Genau, The Sims Mobile. Habt ihr es gespielt? Nein.
Nein. Nein.
Ihr habt jetzt keine Chance mehr, das zu spielen. Das ist leider gestorben.
Oh. Oh no. Ja, jetzt.
Jetzt 20. wird
Januar.
Warte,
jetzt
Kalender.
Wollte ich, genau, gerade wollte ich anfangen.
Scheiße, naja.
Naja.
Ja, es kam über Archive-Team Subreddit, wo jemand gesagt hat, bitte, bitte rettet alle Sims-Dinge. Ich weiß nicht genau, ob da was rausgekommen ist. Ich glaube nicht.
Na gut. Und ja, habe ich nie gespielt. Ist, ja. Aber wenn ihr davon betroffen seid, mein Beileid.
Ja, das ist eine traurige Geschichte.
Genau. Auch traurig ist, kennt ihr?
Nee.
Nein.
Nein.
Kennt ihr von Facebook dieses Virtual Reality Shit? Wie hieß das nochmal?
Metaverse.
Metaverse, West? Genau. Gibt's jetzt nicht mehr. Hat ist quasi West? Eingestellt.
Nein.
Nein, also es ist quasi zurückgestellt, ja. Was? So, oh nein, ja, aber, diese ganzen Metaverse-Sachen, die ich da habe.
Ja, aber Felix, das ist the next big thing, das ja. nächste große Multibillionen-Ding, wo du jetzt investieren musst.
Das stimmt, hat er ja auch. Hat er, also die Investitionen waren auf jeden Fall groß, was daraus gekommen ist, nicht so groß.
Naja.
Genau. Ja. Jetzt quasi wird da alles zurückgeschraubt, gibt nur noch ein bisschen VR, Metaverse, oder nee, das heißt jetzt anders, das heißt jetzt irgendwie Meta, bla bla bla. Irgendwie, das heißt irgendwie anders jetzt. Ist ja auch scheißegal. Es geht um was viel Wichtigeres, nämlich eine Plattform in dieser Plattform, eine App. Ich würde es eine App nennen, aber es ist ja keine App, wenn es da läuft, irgendwie in diesem Metaverse. Nämlich Supernatural Fitness. Kennt ihr Supernatural Fitness?
Nein.
Nein.
Es ist Virtual Reality Fitness. Du machst quasi Fitness, anstatt auf, dass du normal auf einen Monitor vor dir guckst, wo jemand was macht, hast du dieses scheiß Ding auf deinem Kopf und bist dann quasi, machst dann Fitness mit diesem VR-Headset.
Also ich meine, Beat Saber ist schon ganz cool, aber
ja,
sonst?
Das ist halt ein Spiel.
Das ist ein Spiel, genau. Das ist auch okay.
Ja,
das ist,
aber damit machst du echt Fitness.
Ja. Okay.
Ja, guck, dann kannst du das den Leuten ja hier vorschlagen, die jetzt quasi sehr, sehr enttäuscht sind, weil sie kein Supernatural benutzen können. Oder ich weiß nicht, ob es Supernatural Fit ist oder Supernatural heißt.
Ist irgendwie übernatürlich für mich hier, diese ja, ganze genau. Diskussion.
Also, es gab dieses Fitness Virtual Reality Ding. Es wird jetzt aber komplett eingestellt und die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Ah, aber Ingo hat eine Idee für die Leute. Beat Saber.
Ja.
Zack. Problem gelöst.
Oder in der richtigen Welt Fitness machen.
Das geht aber nicht immer. Stell dir vor, du bist auf dem Land.
Da hast du einen Platz, um Sport zu machen.
Ja, aber du kannst ja nicht mit anderen Leuten dann was machen, weil ja niemand isst, außer Kühe.
Ja, dann machst du halt mit den Kühen was. Hm.
Du musst sie quasi einmal so... Oder du kannst sie einmal so... kannst sie quasi berühren und dann ganz schnell wegrennen. Stiere zum Beispiel.
Ja.
Gut. Hast du das schon gemacht, ausprobiert?
No. Immer.
Was wir dann jetzt vielleicht gerade dabei auch noch nennen können, ist MySQL.
Was?
Weil offensichtlich ist es so, dass es bei MySQL im GitHub-Repository seit Oktober oder November kein Commit mehr gegeben hat. Und verknüpft damit gibt es jetzt das Gerücht, was eben natürlich noch nicht bestätigt ist, aber dass bei Oracle das gesamte MySQL-Team nicht mehr vorhanden ist. Und ich habe das aufgestanden und wollte es noch verifizieren, weil ich ja auch beabsichtige, da zu sein, dass es an der FOSDEM nächste Woche dazu auch ein Meeting gibt.
Okay, krass. Aber es gibt doch MariaDB, oder? Warum bist du denn überhaupt MySQL?
Naja, es gibt halt schon noch eine Menge Leute, die MySQL einfach benutzen.
Aber das ist nur, weil sie es nicht besser wissen.
Weiß nicht.
Weiß ich nicht. Oder weil sie es schlimmer so gemacht haben.
Weil sie ja, also die Gründe seien mal dahingestellt, aber das sah, der Screenshot, den ich vorhin gesehen habe, der sah ziemlich eindeutig aus.
Ja, das Problem ist, glaube ich, auch ein bisschen, dass das nicht, also dass ich ja eine Zeit lang war ja irgendwie MySQL und MariaDB noch so ein bisschen kompatibel und so wie ich das verstanden habe, ein bisschen das Problem ist halt, dass es in den letzten Jahren halt einfach so ein bisschen auseinandergedriftet ist und es halt nicht ganz so ein 1:1 Drop-in-Replacement mehr ist. Das heißt, du musst halt irgendwie aktiv migrieren und die Daten irgendwie von einer Datenbank in die andere zu packen.
Mhm.
Und das ist halt je nach Applikation und je nachdem, wenn du halt ja dieses eine MySQL-Feature benutzt hast oder so, dann halt als Enterprise halt vielleicht nicht so einfach. da zu migrieren.
Ja, also genau, ich verlinke mal den GitHub Activity Chart. Da waren am 7. Dezember noch 24 Commits, dann am 21. Dezember noch einer und seitdem ist Funkstille in dem Repository.
Ja, krass.
Stimmt, das habe ich auch irgendwo so.
Die haben doch gesehen. Jetzt, die können doch einfach einen Computer fragen, dass der weitermacht, oder?
Da sind wir wieder dabei. Sind es Assistenzsysteme oder sind es
Bei MySQL sind es jetzt quasi aktive Entwickler. Das ist relativ klar. Das ist die Entwickler, die wir halt haben.
Ja. Gut, also ich meine, klar, wir haben Maria, wir haben Postgres. Wenn Oracle damit kein Geld macht, aber schade ist natürlich trotzdem. Und von dem her umso besser, dass es MariaDB überhaupt gibt und dass sich Monty da sozusagen durchgesetzt hat und ja überhaupt erstmal diese Firma gegründet hat und da auch ziemlich viel Geld am Anfang versenkt hat. Aber sonst sähe es jetzt echt düster aus. Oder wahrscheinlich auch schon viel vorher, weil wer weiß, was Oracle mit MySQL getan hätte, wenn es nicht MariaDB gegeben hätte. Da hätten sie es wahrscheinlich entweder dir so teuer verkauft oder schon viel früher aufgegeben. Wer weiß. Hm. Ja, krass. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber weil vorletzte Woche, irgendwann hat jemand nochmal mit mir diskutiert, ob man nicht doch wieder MySQL einsetzen kann.
Und der sagt nein.
Jetzt kann ich da sagen, ja, nein.
Gut. Ja, nein, ja. Aber ich glaube, das Problem ist, wie Markus gesagt hat, ist halt noch nichts
wirklich geleakt.
Wirklich,
es ist einfach so ein stilles
oder so.
Ja, genau.
Das ist halt, stilles Sterben, ja.
Ja, so ein bisschen unklar. Das hat sich, glaube ich, niemand offiziell dazu geäußert, was
so
jetzt
wie Solaris,
genau ist.
Oder? Das hat doch auch so ein Ding von Oracle noch. Gibt es das noch?
Gibt's, ja, keine Ahnung.
Solaris.
Das ja, ja, aber die machen da alle nichts mehr dran. Also es wird nur noch irgendwie teuer verkauft.
Hm. Wie die Leute, die es auszusehen immer noch haben. Latest Release, ja. 20. Januar 2026. Von Solaris.
Verrückt.
Na dann, wenn du es noch verwendest irgendwo, kannst du es
ja nee, nicht spielen. Ich, sondern irgendjemand.
Ist ein gutes Buch übrigens.
Solaris, ja.
Solaris, ja. Von,
ja, aber ich wollte nur Open Solaris und das haben sie auf jeden Fall eingestellt.
Aber es gibt auch hier Open Indiana.
Ja. Ja, ja. Gab auch noch irgendeinen anderen Fork, gab es auch noch, ne? Waren es nicht zwei oder so? Sogar
ja,
die
ist, ja,
auf Open Solaris Basis funktioniert haben. Ja, aber ja, nee, dafür war mein Kontakt mit Solaris zu kurz, dass ich da hinterher trauern würde. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist der Untote. Habt ihr, also ich habe meine Untoten ja quasi schon vorgestellt. Was habt ihr?
Also irgendjemand hat da was von Discord und ich habe versucht, einen Link zu suchen, aber ich habe keinen Link gefunden.
Aber
genau,
Discord wurde verkauft?
Genau, das ist auch was, wo ich drüber gestolpert bin und das dann hier schnell reingeschrieben habe, aber vergessen habe, den Link reinzumachen. Deswegen ganz vages Gerücht, vielleicht überspringen wir es so lange. Ich suche nochmal gerade, ob ich.
Okay, dann werde ich doch mal hier mit diesem jQuery. Also erinnert ihr euch früher, als wir Webseiten gemacht haben? Und dann, als du wie so ein Pleb hast du JavaScript selber geschrieben und dann irgendwann kam dieses jQuery. Und dann war das so Cross-Browser und es hat irgendwie funktioniert und du hattest so ein bisschen nicere APIs, um dagegen zu arbeiten und so.
Das war bestimmt schon 20 Jahre her oder so.
Das, keine Ahnung. Das können wir jetzt gleich mal nachschauen. jQuery gibt es seit, was sagt die
2005.
Wikipedia?
Krass. Fuck. Ich hatte echt recht, sind 20 Jahre, das ist jetzt schon ein bisschen kacke.
Verrückt.
Alter Scheiter.
Genau, und jetzt war ja lange ist nichts mehr passiert. Und jetzt gibt es aber trotzdem jQuery 4.0 und mit irgendwelchen Modernisierungen und alte Browser sind rausgefallen für irgendwelche die alten iOS-Versionen und so Zeug für alte Androids. Und ja, also sie wollen da weitermachen und es Leute arbeiten offensichtlich immer noch an jQuery, das heißt, man kann immer noch.
17. Januar. Hattet ihr das schon mal, dass hier dieser Seitenbanner, dass der die falschen Informationen hat zu dem, was in Wikipedia steht? Egal. Das ist mir gerade bei der Suche aufgefallen. Da steht noch 4.0 RC1, was am 11. August schon war. Ich habe gedacht, wir haben da auch schon mal drüber geredet, aber vielleicht auch nicht. Aber jetzt ist auf jeden Fall released, oder was?
Ja, also 4.0 ist jetzt halt am 17. Januar released worden. Das war vor 6 Tagen, das heißt, ich glaube, über den Release können wir schwierig schon gesprochen haben, würde ich jetzt mal raten.
Ja, es kann sein, dass wir über einen Release-Kandidat geredet haben. Das im August irgendwo. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich es auch nicht.
Vielleicht hast du es einfach sonst irgendwo gesehen. Ich mag mich nicht daran erinnern. Aber ja, ist untot, weil offensichtlich nach lang, weil das irgendwie das letzte Dreier-Release und sonst hat ja auch, ach, keine Ahnung, ich kenne jetzt wenig Leute, die neue Dinge mit jQuery bauen. Ist irgendwie ja. Mit all diesen 1000 React und Vue und keine Ahnung, was es alles gibt, Angular, nicht mehr oder so das Ding, aber wenn man irgendwas zwischen nur selber Artisanal JavaScript schreiben und zum full-blown JavaScript-Framework haben möchte, vielleicht jQuery.
Hm. Ja. Oder vielleicht schreibt aus Versehen ein Computer auch noch das.
Ja,
überhaupt bestimmt. Das kann ja immer passieren.
Also ist bestimmt auch noch in super viel Zeug drin.
Ja, ja. Viel Beispieldaten. Aber ist cool, ich meine, warum nicht, ja? Kann es irgendwas besonders Neues jetzt mit 4.0? Also irgendwas, wo man sagen würde, wow, es ist voll toll.
Ich meine, es adds Support for Trusted Types.
Okay.
Ob das so toll ist, keine Ahnung. Und sie haben irgendwie von AMD-Modules zu ES-Modules gewechselt. Ob das toll ist, keine Ahnung, da bin ich zu wenig in diesem JavaScript.
Trusted Types API.
Zeug. Aber
okay.
Ja, also irgendwie, ich glaube, du kannst dann irgendwie dein HTML da reinpacken und dann...
Dann wirst du nicht direkt gehackt, oder?
Hast das du irgendwie ist die Idee. Eine striktere Policy. Ja, genau, dann ist es vermutlich ein bisschen schwieriger, da rauszuhacken, wenn du irgendwo eine Script-Injection hast oder okay. Wäre so meine Vorstellung, aber das ist auch...
Ja, das steht jetzt hier bei diesem Developer-Dings hier auch. Du hast dann irgendwie policy.createHTML und dann macht er HTML, was quasi unhackbar ist. Ja.
Klar, unhackbar. Immer gut. So, Markus hat nochmal geguckt.
Ja, und zwar ist das nicht so, dass Discord verkauft wurde, also nicht direkt, also nicht so irgendwie an eine Heuschrecke oder so, da kommen wir gleich noch zu, sondern dass Discord beschlossen hat, an die Börse zu gehen. Und daraus, da als Reaktion darauf gab es dann in der Community die Stimmen, okay, das ist normalerweise der Anfang der Entitification, seht zu, dass ihr eure Communities rettet und sucht euch eine neue Heimat. Weil was passiert, wenn Dinge an oder ja, wenn Firmen an die Börse gehen, dann muss natürlich alles, da müssen die Zahlen stimmen, dann muss alles optimiert werden und das
musst du Werbung schalten.
Shareholder Werbung value. Schalten.
Darf ich da gleich mal reinhängen?
Nein. Nee. Doch. Na gut, mach.
Discord ist sowieso schon Shitification, weil vorher hattest du halt so ein Forum, das war zwar irgendwie PHP, BB und sieht scheiße aus und so, aber du konntest es wenigstens durchsuchen.
Das ja,
wurde
danke.
Wenigstens im Web gefunden und es war nicht ja. So ein MySecret-Club für irgendwelche Informationen ja. Und dann hast du so ein Readme, wo steht so, ja, um irgendwie irgendwas zu lernen über dieses Projekt, join my Discord. Also Discord kann sowieso sterben, da werde ich keine Tränen nachweinen, wenn das
ja, ja, richtig, weggeht. Aber die Leute müssen bewusst da wegmigrieren. Also diese Communities sollen sich da irgendwie rausretten. Darum geht's eigentlich. Ich bin voll bei dir, dass es kein Verlust fürs Netz ist. Also Discord ist die Pest und ist ein Feind des offenen Internets und hat auch dazu geführt, dass viel Know-how in irgendwelchen Untiefen verloren geht. Ich habe auch damals schon den Erfolg von Slack sehr kritisch beäugt, weil auch da viel in dieser geschlossenen Plattform versunken ist. Und Discord ist ähnlich ätzend. Wirklich.
Ja. Kann weg.
Ja, kann weg. Definitiv nicht hinterherholen. Aber ich meine, es ist nicht die einzige Plattform, die an der Börse ist. Es ist nicht Reddit oder so. Ist doch auch, oder? Ist es nicht auch an der Börse? Oder zumindest war und ist wieder rausgekauft. Also ich meine, sind nicht die Einzigen, die da Geld verdienen wollen, aber ich stimme natürlich trotzdem mit allem überein. Ich bin auch noch nie auf so einem Discord, also ich bin in keiner von diesen Discord-Gruppen, weil mich das auch immer angepiept hat. Das
nervt einfach, ja.
Das wie IRC einfach noch schlimmer. Das ist einfach so dieses IRC Web 2.0 einfach, warum?
Aber IRC ist immerhin noch offen.
Ja, aber IRC ist halt schon
Kannst
scheiße.
Du auch nicht durchsuchen. Das gleiche Problem.
Ja, musst du
IRC
halt,
sagt halt auch schon, ja. Aber IRC sagt so fest, dass Leute es halt auch nicht benutzen wollen, Darum ist
dafür haben wir besser. Dafür haben wir aber treue IAC.
Genau, ihr könnt jetzt, die hier, wenn ihr live zuhört, könnt ihr
hier
kommen.
Die wollen, dass Markus ein bisschen lauter sich macht, aber
genau.
Egal. Also wir hören dich gut, Markus, aber der Chat
geht.
Hätte Schocke. Gerne.
Ja, ja. Nochmal ein bisschen mehr Volume, bitteschön. Markus, so hoffentlich besser.
Ja, da gut. Freut sich unser IRC-Kanal.
Genau.
Genau.
Dinge, die sonst gekauft wurden, oder?
Genau. Das ist krass, oder?
Ja, ja, geht rum am Anfang vom Jahr 2026. Und zwar wurde auch Threema gekauft. Und zwar die Comitis Capital über dem Threema. Und wem der Name nichts sagt, keine Sorge, hat wahrscheinlich niemandem etwas gesagt. Das ist eine Venture Capital Firma aus Frankfurt mit Sitz in Frankfurt.
Aha, okay. Nee,
habe ich nicht von gegen
gehört.
Und die Streamer selbst beteuert, für unsere User ändert sich nichts durch den Wechsel von Afinum Management zu Comitis Capital GmbH. Unsere Grundwerte, die Unternehmensmission sowie die Geschäftsleitung bleiben unverändert. Comitis Capital wird uns unterstützen, die Position im Bereich Sicherheit und Datenschutz weiter auszubauen. Jetzt, es bleibt spannend, sag ich mal. Also weil oft ist es so, dass mit dem Verkauf die Geschäftsleitung verändert wird und dann ist natürlich klar, dass sich Dinge ändern. Wenn die Geschäftsleitung bleibt, ist das schon mal eine Aussage. Hoffen wir, dass sie wirklich bleibt und nicht nur für 3 Monate oder so.
Ja, genau. Sie bleibt, bis sie geht. das ist meistens so, ja.
Ja, ja, das ist so.
Ist halt schon so, ja.
Genau. Und ich drücke wirklich die Daumen, weil um Threema würde ich wirklich weinen. Die haben viel für sichere Kommunikation getan. Ich bin sehr früh auf den Threema-Zug aufgesprungen. Ich habe dann recht schnell aufgehört, WhatsApp zu nutzen überhaupt. Und es geschafft, einen Großteil meines Umfeldes auf Threema zu bringen. Und das wäre schon sehr schade, wenn das scheitert.
Das stimmt. Aber ich meine, das scheint jetzt auch, naja gut, muss man gucken, was das für eine Venture-Capital-Firma ist. Also ich meine, gut, das ist jetzt, genau, muss ja keine Heuschrecke sein. Ne? Nur weil es eine Venture-Capital-Firma ist, muss es ja nicht sein, dass sie kaufen, teilen, mehr Geld machen wollen.
Ja.
Kann ja auch sein, dass es langfristiges Investment ist. Also von dem her, ja, muss man jetzt mal gucken, was die damit vorhaben.
Beobachten
wir weiter. Ich habe aber auch die Schlagzeile genau gedacht, scheiße, das ist jetzt vorbei. Aber da wusste ich nicht, dass es eine deutsche Firma ist und ich bin jetzt mal ein bisschen hier rumgebrowst auf denen. Ich meine, die machen ja, gut, klingt natürlich immer alles total toll, ne? Growth, profitabel, alles grün. Muss mal gucken, ob das dann auch wirklich so ist. Joa, dann...
Ja, also ich habe noch hier den, also weil auf Mastodon war das natürlich auch ein Riesenthema, da hat sich noch jemand dazu geäußert, der irgendwie Teil dieses Verkaufs war und gesagt, ja, es muss nicht schlimmer werden. So, ja, okay. Also und das ich glaube, das größte Argument ist irgendwie so mit, ja, es war ja vorher auch schon, also es wurde vorher ja auch schon verkauft. Es ist nicht das erste Mal, dass es verkauft wird. Es wurde jetzt ja eigentlich einfach weiterverkauft.
Ist wie immer. Ja, vorher war es aber in der Schweiz geblieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, aber es war trotzdem schon irgendwie von, anscheinend trotzdem schon von irgend so einer Venture-Kapital-Bude gekauft. Von PE, was auch immer PE ist oder war. Steht zumindest in diesem Ding und ist so ein bisschen... Ja, ich verstehe das Argument ehrlich gesagt nicht so ganz, weil es einfach so, ich verstehe die Logik nicht, dass es jetzt schlechter werden muss. Wie hat Threema dann den letzten Investor in Anführungszeichen überlebt? Aber ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute halt einfach so ein bisschen gebrannte Kinder sind von tausenden Beispielen, wo das halt genauso ist. Sie werden gekauft, Geschäftsleitung ändert sich, das Produkt wird scheiße und du hast jetzt halt noch irgendwie... Wenn du Glück hast, ein Jahr, zwei, drei, vielleicht auch 4 oder 5 und dann ist halt scheiße und super oft ist es halt so und es muss nicht so sein, aber super oft ist es halt so und das ist ein bisschen, warum Leute halt so ausrasten.
Ja. Naja und Venture-Capital-Firmen wollen Geld machen, ne? Also ich meine, die packen ihr Kapital da nicht hin, damit es weniger wird, sondern sie wollen da mehr draus machen, also wird es Produkte, also ich meine, die haben ja Streamer Workspace und so, wird da mehr so Sachen geben wahrscheinlich und sie werden versuchen, ihre ja, ihren Kunden irgendwas zu verkaufen, damit da das sich auch trägt. Also es ist halt keine Open-Source-Firma und das ist auch keine Stiftung. Ja, ne, Signal ist eine Stiftung, aber das hier ist jetzt eine Venture-Capital-Firma, die müssen Geld machen. Mhm. So. Das kann man schon, muss man oder gehört schon zur Wahrheit dazu, dass das halt einfach ein Unterschied ist. Ja, wir werden das beobachten. Wir wünschen Threema trotzdem alles Gute, weil ja, ich fände auch schade, wenn das dann weggeht. Wir hatten auf Arbeit auch mal kurz überlegt, ob wir da irgendwie so eine Kaufversion von denen anschaffen, sind dann jetzt aber doch eher auf andere Lösungen fixiert.
Macht das, also weil wenn das klappt, dann bleibt es für Normalverbraucher ja wahrscheinlich gut.
Ja, aber es ist nicht, es bietet halt eigentlich nicht das, was ich gerne von so einem Chat-System haben will.
Ja.
Also ich will halt was selber gehostetes, mit verschiedenen Clients und es soll im Browser gehen die ganze Zeit nebenbei und dies und jenes und das war halt, also es war schon nicht möglich, einfach so einen Keycloak anzubinden. So, Punkt. Und da, das ist, da hört
direkt
schon auf.
Schade. Direkt ja, schade gewesen. Ne?
Genau. Also das, wenn du dann erst irgendwie deine User auf irgendwelchen komischen Wegen da Provisioning betreiben musst, damit du die dann da reinkriegst, das war dann halt an der Stelle, also zu viel Aufwand für den Nutzen. Also ich muss halt schon, ich habe eine zentrale Authentifizierung und dann will ich auch mein Chat-System daran binden und will nicht erst irgendwie 5 Sprünge machen und vor allem will ich nicht, dass es irgendwo anders gehostet wird.
Mhm.
Und deswegen ist das dann aus der Entscheidung doch wieder rausgeflogen. Aber war interessant, sich das mal anzugucken. Ist für bestimmte Ansätze bestimmt machbar, aber für uns hat es jetzt nicht gepasst.
Ja, kleiner Nachtrag, die Firma, die Private Equity Firma, die das vorher gekauft hat, war Affinum, von dem man auch halt noch nie was gehört hat. Aber die haben das vorher schon, die haben das vor ein paar Jahren schon gekauft und der haben das jetzt im Prinzip weiterverkauft.
Ja, okay. Und ist wahrscheinlich, ist jetzt sogar eine kleinere Firma, also eine kleine Private Equity Firma als vorher.
Das kann ich.
Also so stand es in dem Artikel, also zu dieser Einordnung, die du verlinkt hast, genau.
Boah.
Gut, dann kommen wir zum AI der Woche. Da kann man sich ja seinen eigenen Messenger
drei Minuten AI der Woche.
Genau, ich glaube, das ist auch eins von diesen Standarddingern, die du einfach relativ schnell so machen kannst, sogar mit Keycloak-Integration.
Ja, aber halt einfach nicht secure. Das halt.
Nee, aber auch nicht gut und so.
Ja,
aber du könntest es haben.
Ja, aber das ist ja schon so einer dieser der große Selling Point von sowas wie Threema oder Signal oder so, dass sie sagen, hey, wir sind aber wirklich so end-to-end secure und ja.
Security, Schmecurity.
Ja. Ja, ihr wolltet hier Login für Pad und keine Ahnung was. Also ich hätte einfach weiter offenes Pad und wer URL raten kann, der kann halt wohl reinschreiben, dann ist das so.
Für mich war es auch okay.
Nee, das Zentral ist schon lustig. Finde ich gut.
Ingo hat was Neues zum Spielen. Das ist das einzige Ding, warum wir das gemacht haben. Ingo so, hey, geil. Neuen Keycloak. Guck mal, das ist eine Technologie von vor 100 Jahren. Das benutzen wir jetzt neu bei uns.
Genau.
Weil das nämlich eine Integration in ein anderes, noch viel älteres Ding voll gut kann.
Ja, aber das wissen, das ist Enterprise.
Ja,
das ist
Ingo ist 100%,
es ist ja
120%
auch Java-Software. Enterprise. Ja, es muss Enterprise sein.
Ja.
Mhm. Ja. Das ist bestimmt auch die Java-Lizenz von Oracle gekauft.
Auf jeden Fall.
Auf Oracle.
Auf keinen Fall.
Auf Java Pro läuft oder wie das Ding jetzt heißt. Java Enterprise Super Solutions.
Ich benutze immer nur Ice-T. Nee, oder wie hieß die? Azul, nee, oder wie hieß diese? Wie heißt diese?
Azul ist eine Firma, die ein kommerzielles Java anbietet. Also eine von mehreren. Ja, genau. Und Ice-T Web ist die Open-Source-Implementierung zu Java Web Start und wir bauen dazu Open Web Start, was auf Ice-T Web drauf aufsetzt und noch mehr schöne Dinge macht, aber das ist alles, das sind alles Dinge, die man wirklich nur braucht, wenn man noch Java Desktop-Software hat, die man bequem verteilen möchte, also nicht lokal installieren möchte. Dafür braucht man das. Ansonsten ist das eine völlige Nischenlösung. Was man benutzen will als Java Runtime Environment ist sicherlich das, mittlerweile bei der Eclipse Foundation beheimatete Adoptium.
Das sagt mir gar nichts.
Markus, also ja. Ich glaube dir kein Wort, ich glaube, du hast das alles jetzt einfach gerade ausgedacht on the spot.
Du hast einfach irgendwie Sachen gesagt.
Ja, nein, ich habe tatsächlich vor 2-3 Tagen Ice-Tea installiert, weil ich wieder so ein shitty BIOS-Dings, weiß ich, erinnert euch? So ein
Du brauchtest Ice-Tea-Web für BIOS?
Ja, na, wenn du so ein BNC hast und das halt noch altes Schisselzeug ist. Mittlerweile haben die alle HTML5, aber wenn das halt noch so ein altes Ding ist und
ja.
Das waren früher immer so.
Das stimmt, ja.
Ja. Ich muss mal kurz noch mich korrigieren. Ich habe gerade eben noch Adoptium benutzt. Das ist der alte Name von diesem Open Source Projekt. Das heißt, und bei Eclipse heißt es jetzt Temurin. So, und was andere Anbieter, also es gibt von Amazon gibt es, glaube ich, das Liberica. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die mittlerweile, nein, Coretto ist von Amazon. Von wem ist ein Liberica? Das zeigt, dass das Open Source ist, dass die Open Source Community im Java-Bereich funktioniert. Du bist nicht darauf angewiesen, von Oracle dein JDK zu beziehen.
Als hättest du die Liste von so einem Café vorgelesen. So, ja, das ist ja Coretto, das ist ja Ice-Tea, kannst du alles reinziehen. Ne?
Kannst dir alles bestellen.
Kannst du schön lecker ja. Java Ice-Tea machen.
Also irgendwie Java ist irgendwie das JavaScript auf dem Server oder so. JavaScript hat auch so irgendwie so eine close. Million Frameworks und Dinge, die irgendwie komisch klingen, und Java hat das aber halt einfach für
das ist aber die ganze IT-Branche. Also da kann sich ja nichts von frei machen.
Ja, aber das andere Zeug kennt man, das Java-Zeug kennt man halt nicht.
Doch.
Willkommen in deiner Bubble.
Ja, also ich muss sagen, es erinnert mich so an meine Jugend, als man halt Java geschrieben hat und auch so Java-Web-Zeug gemacht hat. Ja. Das war halt, so schön, hat man das Ingo. Halt früher gemacht.
Ingo erzählt vom Krieg.
Ja.
Damals, als wir noch Java gemacht haben.
Ja. Als weil wir noch Java coden mussten. Ja.
Das ist eine traurige Geschichte, Ingo. Waren wir?
Ja, wir waren bei eigentlich? Ei der Woche und seid einfach abgedriftet nach Java. Ich weiß gar nicht, warum.
Wir waren noch nicht beim Ei der Woche.
Doch, wir waren beim Ei der Woche.
Wir waren die ganze Zeit schon da. Ja. Das ist richtig. Das ist korrekt.
Das habe ich eingeleitet und dann sind wir irgendwie abgewandert.
Wie konnte das passieren? Nein,
ohne den ersten Punkt überhaupt auch nur anzutatschen.
Konnte das passieren?
Ja. Schön. Ich weiß aber nicht, wer es reingeschrieben hat. Was ist überhaupt Fefe Interim?
Was ist denn Fefe Interim? Das ist doch garantiert verschoben. Das war doch irgendwo anders.
Ach so, Fefe Intim. Was?
Nein, das passt. Also ich habe das auch gesehen, ich habe es aber nicht reingeschrieben. Es geht darum, dass die Amazon Shopping KI Ware verkauft, die es gar nicht gibt. Deswegen ist es unter AI der Woche.
Was soll,
und dieser Fefe Interim Account stellt eben die Frage, betreibt hier jemand einen Online-Shop? Vielleicht sollte die Amazon verbieten, eure Waren zu verkaufen. Besonders die ihr gar nicht anbietet. Sonst habt ihr bald lauter unzufriedene Kunden am Hals, die sich auf deren KI verlassen haben.
Geil.
Was?
Das ist ein Feature. Das ist ein Feature, 100%.
Was ist das? Also Amazon Shopping KI verkauft.
Ja.
Krass. Passend dazu kommt dazu später auch noch was, beziehungsweise ich ziehe es einfach nach oben. Bei eBay, die hatten auch Probleme mit diesen AI-Shopping-Agents, was irgendwie, ich verstehe nicht, wie auf so eine Idee kommt, überhaupt einem Computer sagen zu können, ach Mensch, kauf einfach irgendwas für mich. Und dann macht der Computer das, anstatt dass du quasi das Gleiche einfach in eine Suche eingibst. Aber bei Amazon kann ich es verstehen, ich meine, die Suche ist so beschissen, ja, da findest du eh nichts. Bei eBay hat man schon die Chance, was wiederzufinden. Deswegen sagt eBay jetzt, wir lassen keine Shopping Agents mehr auf die Plattform, ohne dass, also die halt autark kaufen. Ich habe das hier gar nicht mit drin, das ist ein anderer Link. Egal, ich suche es raus. eBay hat gesagt, wir finden es scheiße mit diesen Shopping Agents, die einfach irgendwas kaufen, ohne dass jemand vorher gesagt hat, es ist okay. Also gruselig, ich verstehe nicht, was es soll. Ich weiß nicht, was der Use Case auch ist. Ich verstehe es nicht einfach. Würdest du jetzt irgendwie einen Computer sagen, kaufe mir mal ein iPhone.
Nein.
Nein.
Aber.
Nee, will ich nicht.
Ich glaube, Leute machen, also offensichtlich meinen das Leute, ja.
Boah, das
also,
ist so fucked up, ey.
Das halt. Tja.
Das ich weiß es nicht. Ich bin nicht überzeugt. Ingo, würdest du einem Computer einfach sagen, kauf mir ein Ding und dann kauft er das? Will man nicht den besten Preis haben oder so? Ich weiß es nicht so genau.
Ja, aber das kannst du dem Bot ja dann auch sagen.
Ah ja, ja okay, na dann.
Mach bester Preis.
Frag nach letzter Preis und dann kauf ein.
Bester Preis, bester Preis.
Ja, ja, keine Ahnung. Haben wir jetzt irgendwie mal verloren? Haben wir den Ingo verloren?
Der Ingo ist so still, schon wieder.
Ja.
Mhm. Ja. Vielleicht ist der Computer wieder nur gestartet.
Ich glaube, wir haben Ingo wieder
Zum
verloren.
Glück habe ich den Ingo nicht angerufen am Anfang, das wäre echt
krank. Ja, ja. Sollen wir den Ingo nicht angerufen. Also erzähl mal weiter, was haben wir sonst noch? AI.
Ja, erst kurz was zu trinken holen. Naja, okay.
Was?
Stand im Chat.
Ich hab's auch gelesen. Ein AI-Head für Raspberry Pi.
Okay, also ich möchte jetzt gucken, wie hier. Also du gehst jetzt auf Amazon und dann kannst du Shopping-AI benutzen oder was? Jetzt interessiert mich das.
Jetzt live und in Farbe im Podcast.
Okay, warte, wo kann ich denn hier den Shopping? Rufus? Ist Rufus der Shopping Agent?
Ja.
Okay, alles klar.
Völlig vertrauenswürdig.
Was braucht man als Gamer, kann man hier fragen. Okay.
Kauf mir ich hätte gern hier ein Steam Deck, wo ich NixOS installieren kann.
Kann ich auf ein Steam Deck mit dem neuesten NixInstaller Nix installieren? Was kann der denn überhaupt so? Er hat mir jetzt ganz viele Gamer-Stühle und Bildschirme vorgeschlagen und die wollte ich jetzt gar nicht.
Das Regale hat jetzt einfach gekauft. Die gibt's auch nicht. Das ist ja das Gute. Du hast jetzt gekauft, aber
ja, du
nicht.
Kannst Nixos drauf installieren. Läuft. Guck mal, du kannst direkt Nixos installieren, Ingo.
Ja,
weil Ingo
dann
nicht
bestell
da.
Mal mit gutem Preis.
Nixos auf Steam Deck. Hier, stellt er dir direkt vor. 900, fucking fast 1000 Euro, was da passiert. Hey, war das schon immer so teuer?
Nee, Steam Deck ist nicht so teuer.
Steht hier aber. Aber er sagt, es ist gut. Und darunter Dampfdeck.
500 oder sowas? Ich glaube, ich habe damals 500 bezahlt.
Er meint, es ist das Dampfdeck. Das kann ich da von Valve direkt kaufen.
Ja, toll.
Und jetzt hätte ich jetzt gesagt, kauf das eine, hätte einfach direkt irgendwie sowas gekauft oder was? Ist doch Quatsch.
Ja, doch, kauf mal.
Nein.
Doch,
ich gehe geh weg hier. Das ist quasi, das passt auch ein bisschen dazu, das ist quasi wie ChatGPT mit Werbung, gleiche Effekt quasi. Ja? Du hast direkt die Werbung, kannst direkt einkaufen.
Toll.
Ja, gibt es jetzt übrigens auch. ChatGPT will Werbung machen. Das ist quasi
das
eine von den
News. Das sind News, aber du kannst es jetzt auch hochziehen, glaube ich.
Ich habe überlegt, wo ich es hinpacke. Ich habe gedacht, ich tue mal was nicht in AI rein, aber naja, jetzt
zu spät, jetzt hast du drüber geredet.
Jetzt hast du schon, also.
Aber ich meine, ich bezahle doch schon für ChatGPT, was soll das? Oder auch nicht, aber.
Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob du dann auch Werbung bekommst oder ob du da so einen Pass bekommst.
Ja, Google sagt, sie machen es noch nicht.
Was? Google sagt, ChatGPT macht es noch nicht? Oder?
Nee, sie sagen,
Google.
In ihr
Gemini Google macht es nicht.
Hat noch keine Werbung. Aber
das wird lustig. Das heißt, das ist dann in den Antworten, also quasi diese Amazon AI, die dir Sachen verkaufen will, die es nicht gibt, ist dann auch noch in den Google-Antworten. Das heißt, da ist dann irgendwas dabei, wo du dann draufklickst und gleich schicken sie es dir nach Hause.
Quasi, ja, du drückst aus Versehen irgendwo drauf und dann zack, kriegst du es nach Hause geschickt.
Genau, ja. Und wird von deiner Kreditkarte direkt abgebucht.
Ja, das Steam Deck kostet bei Steam 679 Euro. Das finde ich nicht in Ordnung. Und das ist genau das Thema, ja. Warum sollte ich denn hier bei Amazon, diesem Amazon Textvervollständiger sagen, dass ich mir irgendwas kaufen soll? Das ist doch totaler Quatsch.
Ja, wirst du nicht gerne über den Tisch gezogen?
Ja.
Genau.
Das ist eine gute Frage. Vielleicht bin ich da einfach nicht die richtige Zielgruppe. Ja. Du kannst schon recht haben.
Ich meine, wenn du das jetzt mit Nixos wolltest und der installiert dir erst noch Nixos drauf.
Nee, hat aber nicht gemacht.
Ist ja
der
schon
hat gesagt,
Geld
das geht.
Wert.
Er hat irgendwann gesagt, das geht.
Okay. Ich hätte dann schon erwartet, dass er es gleich installiert.
Ach so, ich frage ihn einfach. Das ist eine gute Sache. Komm hier. So, ich mache den wieder auf.
Für 200 Euro mehr mache ich dir das.
Es ging um das Steam Deck. Kannst du mir das direkt Nix installiert schicken?
Für 900 verkaufe ich dir meins auch. Der Chat
aber
sagt es
Nixos
auch.
Installiert?
Du kriegst auch Nixos installiert, ja.
Nixos installiert?
Klar, natürlich. Wenn ich dir das für 900 Euro verkaufe, dann ist es total installiert.
Ja, leider gibt es kein Steam Deck, das direkt mit Nixos installiert ist. Aber ich kann dir ein Steam Deck mit Docking Station empfehlen. Na toll. Super.
Ja, ich hatte nicht so viel Geld. Mein hat nur ein Terabyte Upgrade gekriegt.
Ja, der hat den nachträglich. Ja, das ist doof. Kannst du nochmal schauen.
Aber so ein Steam Deck lässt sich echt leicht reparieren. Also so ein einfach mal kurz aufschrauben und da so eine neue SSD.
Kannst du direkt das Mainboard austauschen, wenn ja, der USB nicht funktioniert.
Naja, also
das. Ach, guck mal, jetzt hier, du hast recht. Ich verstehe besser, was du meinst. Oh, leider kann er mir noch keins finden. Naja.
Okay, ich würde mal sagen, wir hören dir jetzt nicht weiter zu, wie du mit dieser AI chattest, weil das kann jeder von uns selber ausprobieren. Das ist ein bisschen.
Okay. Nehmen wir mal weiter. Das ist schon in Ordnung.
Was haben wir noch?
Ja, das Problem ist, der ganze Rest ist halt auch irgendwie von
AI
von hier.
Nee, AI-Head mit Raspberry Pi ist nicht von mir.
Das ist cool.
Ja, genau, das AI-Head ist von mir. Das habe ich mitgebracht. Da bin ich drüber gestolpert und würde da echt gerne mal mit spielen. Und zwar ist das so, ist relativ neu, dass angekündigt, dass es eine zweite Version des Raspberry Pi AI-Head gibt. Und sie machen das mit einem Halo 10H-Chip und mehr Hauptspeicher als in der ersten Version. Deswegen ist diese Version, dieses Pi AI Head 2, auch wesentlich interessanter, um da lokale Modelle drauf laufen zu lassen. Dafür ist es auch teurer. Die erste Version gab es für 80 Euro, die zweite Version jetzt schlägt mit 140 Euro zu Buche. Ja, es gibt ja das schöne Projekt Open Web UI. Und ich denke, mit diesem Head könnte man wirklich Open Web UI mit einem brauchbaren Modell auf einem Raspberry Pi laufen lassen.
Wie viel RAM passt in diese, oder wird da, ist da drauf verlötet?
Ich glaube, da steht Gigabyte. Was von 8, ja.
8 Gigabyte, das wird dann schon knapp, da irgendwas reinzubekommen. Aber ja, gut. Ich finde es trotzdem cool. Also.
Ja.
Aber RAM ist halt auch einfach so sackteuer, kannst nicht so viel RAM drauf machen.
Aber das war schon interessant, wie gut das. Also wenn das jemand hat und das mal ausprobiert hat, wie gut sowas funktioniert, wie weit man damit kommt, wäre schon mal interessant zu wissen. Ja. Weil, ja, wenn das gut funktioniert und du dir dann halt irgendwie ja dein kleines Open Web UI-Ding sie hast und dann vielleicht irgendwie deine Notizen da reinfeeden kannst und dann so eine lokale Suche drauf hast und so. Und das einigermaßen performt, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt trotz allem dann irgendwie für so live damit zu chatten vermutlich immer noch zu langsam ist, aber das
Nicht gut genug. Eins von beiden halt, ja.
Ja, genau.
Wenn es schnell ist, dann ist es vielleicht nicht gut.
Was du aber damit ziemlich sicher recht okay machen kannst, ist halt so Dinge, wo du nicht live, also wenn du irgendwie so Webcams hast oder so und du dann irgendwie so ein bisschen Zeug detecten möchtest und das halt nicht Realtime sein muss, sondern der dann halt irgendwas rausklippt oder so und dir dann einfach eine Nachricht schickt, wenn es fertig ist. Ich glaube, für so Zeug, was halt irgendwie ein bisschen asynchron läuft.
Oder so Sachen wie Whisper oder so.
Ja.
Wo du so Speech-to-Text machst, was quasi nicht so viel Leistung braucht, aber dann trotzdem genug, dass es nicht auf so einen ganz kleinen Computer passt.
Ja.
Da. Und du willst es da ja auch schnell haben, damit du schnell eine Antwort hast.
Tja.
Sorry.
Ja.
Nee, ich finde es auch cool. Also so self-hosted Zeug, ich habe mir schon angeschaut, aber das ist jetzt gerade, fällt alles weg, weil irgendwelche Milliardäre unendlich viel RAM gekauft haben für das nächste Jahr.
Ja.
Und das ist ein bisschen schade.
Ja, aber wir kriegen hier so ein Amazon-Rechenzentrum einen Ort weiter.
Ja, da kann dann diese Einkaufs-AI laufen, wie geil. Da läuft dann der Rufus heißt der, glaube ich. Ja. Der läuft der Rufus dann da drin und verbrennt Strom. Damit Leute irgendwie Vibe kaufen oder so.
Dinge kaufen können, die es nicht gibt.
Ja.
Diese Amazon-Rechenzentren entstehen gerade überall. Also weiß ich, bei uns vor allem, erst baut die Schwarzgruppe drei Orte weiter so ein Ding und jetzt kommt Amazon und sagt, ach, schön hier, wir bauen da auch mal eins in die Gegend.
Wie ist es dann mit Stromversorgung? Es wird doch dann auch irgendwann kritisch, oder?
Ja, wenn du so viel Wasser?
Rechenzentrum hast.
Ist nicht
Wasser haben wir keins hier, aber
eben, das ist ja praktisch. Strom kommt dann einfach von Windkraft und Solar oder was da? Nee,
das Wasser klaut schon dieser komische Tesla-Typ.
Okay, alles klar.
Ja. Tja.
Na gut. Dann, das heißt, die brauchen das dann einfach nicht. Die brauchen einfach kein Wasser. Oder haben die dann solche Regenfangbecken oder keine Ahnung, was die machen dann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wenn du kein Wasser hast. Oder importierst du es dann aus dem...
Brauchst du Wasserkühlung oder was willst du machen?
keine Ahnung, man sagt doch immer, dass die so viel Wasser brauchen, diese Rechenzentren. Ich weiß nicht, was die machen. Ich denke schon irgendwas.
Ja, schon, vor allem kühlen, glaube ich, ist das Ding. Also ja, so Rechenzentren haben normalerweise schon ordentlichen Wasserverbrauch.
Dafür können sie doch dann auch heizen. Das ist doch total praktisch.
Ja, aber wenn rundherum niemand wohnt, dann...
Ich meine, es ist halt
trotzdem noch Brandenburg.
Ja.
Also.
Ja.
Ja,
wir haben aber diese größte Stadt Deutschlands in der Mitte.
Ich meine, wenn
das du... Das ist aber nicht Brandenburg.
Nee, aber die brauchen auch Wärme.
Ja,
du meinst, dass du dann einfach noch ein paar hundert Kilometer, wie viele sind das, 100 Kilometer vielleicht, nach Berlin rein deine...
Ja.
Ich glaube, dieses Fernwärme links hat schon auch so ein Limit, wie weit...
Ach, sag was.
Nee, glaube ich nicht.
Glaubst du?
Kannst unendlich weit Fernwärme schießen. Zum Beispiel die Sonne, zack, Fernwärme.
Auf jeden Fall haben wir hier jetzt eine Wasserstoffpipeline.
Cool. Eine Wasserstoffpipeline.
Ja, ich weiß zwar auch nicht, was die macht, aber... Die ist auf jeden Fall schon
Wasser,
mal da.
Wasser und Stoff.
Wasserstoffpipeline.
Ja.
Das quasi ist so ein getrenntes Rohr. Eine Seite Wasser, die andere Stoff. Das ist eine Wasserstoffpipeline. Stoff fließt halt nicht so gut, aber muss halt einfach auch in Wasser kippen.
Vielleicht kann man ja die AI mit Wasserstoff betreiben. Das wird schon alles. Okay.
Was machen die jetzt mal ehrlich? Was machen die mit einer Wasserstoffpipeline bei euch?
Also ich glaube,
der Use Case.
Hä?
Ja, aber was?
Das gehört zur Wasserstoffstrategie, die die Politik verkündet hat, dass die anfangen, Wasserstoffpipelines zu bauen.
Aber
und wir haben jetzt
Okay, in Brandenburg ist eine, da ist die Strategie wohl umgesetzt erfolgreich. Ja.
Es weiß auch keiner, wer den Wasserstoff produziert, der da reinkommt und wer ihn abnimmt.
Und wen verbraucht.
Wir haben schon mal die ganze Leitung voll mit Wasserstoff gepumpt.
Vielleicht kannst du einfach Kabel durchlegen, dann hast du wenigstens was geschafft. Kannst du Stromkabel durchlegen.
Nee, die Glasfaserkabel haben sie daneben gelegt, die müssen wir nicht nochmal extra
legen. Nee, Strom. So fette Stromkabel, die kannst du da rein tun.
Ach so.
Das braucht es doch immer so viel jetzt. So
stimmt. Hätten wir eigentlich, ja,
da, das kannst du immer noch, das kannst du einfach durchziehen, so ein Stromkabel durchziehen.
Dann würde ich aber erst den Wasserstoff rausnehmen. Das wird sonst,
da ist ja keiner drin, Sinn. Ingo.
Da ist das natürlich ist welcher drin. Du die haben sie da teuer reingepumpt.
Und dann vorne den Hinten zugemacht, damit sie sagen können,
das ist genau, so ist es, genau so haben sie das gemacht. Sagen, wir haben hier eine Wasserstoffpipeline, da ist Wasserstoff drin. Wir können den zwar nicht transportieren, aber wir haben sie erstmal vollgepumpt mit Wasserstoff. Das funktioniert schon mal. Ist ja auch, muss ja mal sagen, ist dann voll. Ja, wir können nicht mehr Wasserstoff aufnehmen. Die Pipeline ist voll.
Pipeline ist voll. Das Rohr ist zu.
Ja. So, wer fragt jetzt bei Nvidia nach? Oder müssen wir erst noch was?
Nee, andersrum.
Eat Software, was?
Ja, keine Ahnung. Da komme ich, ach fuck, da wollte ich auch noch später zu kommen. Ich nehme das zu was nach hinten, zu einem Lesefu.
Ist okay.
Weil das dann dazu passt auch. Ich habe aber noch was anderes. Nämlich eine ganz witzige Geschichte, wie ich finde, von Torrent Freak Primärquelle.
Das habe ich auch irgendwo anders gelesen, ja.
Dass Nvidia bei Anas Archive angefragt hat. Anas Archive ist quasi diese Schatten-Library mit all den Büchern. Und da hat Nvidia offiziell in Anführungszeichen angefragt, ob sie nicht alle ihre Bücher kurz mal verpiratisieren können, damit sie ihre AI trainieren können.
Trainiert. Ja, ist doch gut.
Geil, oder? Weil also das ist ja dann in Ordnung.
Ja, wenn man schon so ein freies Archiv hat, muss man
genau,
das auch benutzen.
Genau, ist ja so ein freies Archiv. Und außerdem ist es ja von lizenzrechtlich überhaupt gar kein Problem, weil es wird ja dann quasi, ist ja wie ein Mensch, ja, wenn du ein Buch liest, ist quasi das Gleiche, wie wenn AI ein Buch liest. Ja. Und deswegen ist okay.
Ja.
Und laut diesem Torrent Freak Artikel hatte Anas Archive wohl auch danach gefragt, quasi bei Nvidia, ob das sie von der obersten Stelle das okay bekommen sollen, weil das irgendwie ein bisschen problematisch ist, weil sie ja selber so ein Piraterie-Ding sind. Und dann haben die geantwortet, jo, läuft bei uns. Wir haben beim Chef angefragt, der hat gesagt, es läuft und dann können wir es machen.
Ja, ist doch nice.
Ach, geil, oder?
Tja.
Ich find's super.
Finde ich gut.
Das super. Läuft auf jeden Fall bei Nvidia. Die sind, da merkt man direkt, was das für nette Leute sind. Ja, aber die sind quasi auf unserer Seite. Genauso Piraten wie wir.
Ja.
Also auf einer anderen Ebene, würde ich sagen, ja. Wenn wir quasi ein Buch lesen, was wir irgendwie, was es nicht mehr gibt, weil es out of print ist, lesen wir einfach alle Bücher.
Ja. Yep.
Schön.
Sehr schön. Okay. Dann,
ja, ist doch super. Und was sagen wir dazu? Ist bestimmt super, oder?
Ich finde es klasse. Also ich meine, wie gesagt, es gibt schon so ein Archiv. Warum nicht auch benutzen?
Warum nicht auch benutzen? Können auch in eine Bibliothek gehen, aber das ist natürlich einfacher so.
Ja. Ich meine, Google hat auch versucht, alle Bücher einzuscannen. Die haben das auch schon da. Die ganze Welt benutzt Bücher. Einfach.
Boah. Fair.
Stimmt so schon. Einfach mal scannen.
Vielleicht fragen sie dann auch direkt nach dem Archiv von Spotify. Können sie da ihre AI auch drauf trainieren? Ist ja auch in Ordnung.
Auf Musik.
Mhm. Können sie noch krassere Musik machen.
Ja. Was auch die ganze Welt benutzt, so alle, die jetzt irgendwie so alle Angestellten nutzen, KI.
Und dann alle Angestellten.
KI wieder.
Aber sie werden nicht schneller, ne?
Sie werden nicht wirklich schneller. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Takeaway, dass ja, du wirst zwar irgendwie upfront schneller, aber super viel von der Zeitersparnis, die du hast, weil du es mit AI gemacht hast, fallen dann halt so ein bisschen später hinten dran wieder an in, du musst halt irgendwelche Fehler korrigieren, die wegen der KI, wegen der AI angefallen sind.
Schön.
Das irgendwie war so eine Umfrage von, ja, Workday. Und nur Heise, ungefähr 14% der Leute hatten durchweg positives Nettoergebnis. Das heißt, für die Mehrheit es funktioniert es wohl eher mangelhaft.
Ah, da gab es auch so eine gute News. Warte, ich muss kurz die Headline vorlesen, weil das ist einfach zu witzig. Warte mal, shit, jetzt muss ich es wieder finden. Oh nein, ich finde es nicht mehr. Es ging irgendwie darum, dass irgendwie so ein Microsoft-Superchef gemeint hat.
Ah.
Ja, fuck. Wir müssen die Leute müssen krassere Sachen mit AI machen, ansonsten verlieren sie quasi die Grundlage, die ganze Zeit Strom zu verbrennen oder so.
Genau, ja, das habe ich auch. Ich weiß genau, von was du sprichst.
Ja, genau. Okay, warte, ich habe die Headline. Das war: Microsoft CEO warns that we must do something useful with AI or they lose the social permission to burn electricity on it. Wow. Das war so schön. Ey.
Da möchte ich jetzt hier nochmal aus diesem anderen Heise-Artikel den zweitletzten Satz oder so einen Teil vom zweitletzten Satz vorlesen. Mit nur rund 12% der befragten Unternehmen hätten bislang Kosteneinsparungen und Wertzuwachs damit erzielt.
Tja.
Also, das ist für die meisten, für fast 90% der Firmen, sie machen zwar AI, aber sie verlieren vermutlich mehr Geld, als sie da reinstecken. Und jetzt ist es vermutlich noch, ganz viele dieses AI-Zeug ist halt super subventioniert, weil all diese AI-Firmen ja normalerweise noch Geld verlieren. Das heißt, wir verlieren,
wenn es rechtes Geld verdient, braucht, ja. Das wird dann richtig teuer.
Wir verlieren, glaube ich, gerade aktuell einfach doppelt so viel, einfach weil Leute super hart dran glauben. Und vielleicht irgendwann dann in ein paar Jahren dann so ein Break-Even kommt mit, dass aktuell wirklich Geld und irgendwie Zeit eingespart wird. Aber
ja, das ist schon 12% heißt halt auch, dass irgendwie 88% quasi das Negative haben, beziehungsweise quasi nur
das. Das ist halt was anderes als so evolutionäre Technologien, die man relativ schnell adaptieren kann und einsetzen kann und da auch schnell einen Mehrwert von sieht. Das hier ist disruptiv und hat eine Learning Curve. Nicht nur bei manchen Leuten, sondern insgesamt, weil die ganze Arbeitsweise sich verändert. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es länger dauert, als den Leuten lieb ist, bis man was sieht.
Ja, also ich glaub auch einfach nicht an diese Versprechen von, dass du, keine Ahnung, wie viel tausendmal effizienter bist, wenn du dieses LLM verwendest. Also, die LLMs sind einfach technisch nicht da und das theoretisch gibt es diese Möglichkeit, aber diese Möglichkeit gibt es wie theoretisch mit jedem Tool. was du benutzt, dass du irgendwie zehnfach so schnell bist.
Wenn du wirklich ein Tool meisterst, also meisterhaft ein Werkzeug einsetzen kannst, dann bist du viel schneller. Das Problem war aber auch mit unseren bisherigen Werkzeugen schon, dass es nicht viele Leute gab, die sich so sehr damit auseinandergesetzt haben, wie sie die Tools wirklich gut einsetzen können, sondern irgendwie das Zeug gemacht haben. Und das sehen wir auch, finde ich, hier bei der Nutzung von AI. Das ist, da kommen wir jetzt eigentlich auch wieder hin zurück zu der Diskussion Vibe-Coding oder ist das ein sinnvolles Instrument, was ein Ingenieur einsetzt. Wenn die Leute einfach nur das Zeug rausviben, ohne sich drum zu kümmern, dann verursacht das mehr Probleme, als es Gewinn verspricht. Gewinn im Sinne von schnellere Ergebnisse, qualitativ höhere wertige Ergebnisse etc. Wenn sich jemand damit hinsetzt und das Tool meistert oder sich Gedanken darüber macht, wie kann ich mit Agentic Coding zum Beispiel erst planen, dann implementieren lassen, das reviewen und dann nochmal nachbessern. Wie kann ich damit besser werden und die ganze Boilerplate-Arbeit nicht mehr von Hand machen, weil die LLMs coden schneller, als wir das können. Auf jeden Fall. Und man muss sie halt dahin bringen, dass sie das Richtige coden. Und das muss man lernen, wie man das macht. Das ist die große Herausforderung. Und das geht nicht mal kurz. Und genau das ist diese Schockstarre, in der wir gerade sind. Oder aber, wo auch nicht klar ist, kriegen wir das in der Breite hin, dass alle Leute dieses Tooling verwenden können? Oder müssen wir da erstmal noch wieder die Applikationen oben drüber bauen, die Abstraktion bieten, dass die Leute eine Oberfläche haben, in der sie die LLMs nicht mehr falsch bedienen können?
Ja, weiß sehe ich nicht, dass das passiert.
Ich sehe das total. Weil wenn du dir anguckst, was im Support-Bereich möglich ist, die Wissensdatenbanken, die durch Chatbots zugänglich gemacht werden, direkt für die Verbraucher und dann in natürlicher Sprache, dass du nicht mehr wie so ein vor so blöden Telefon, drücken Sie jetzt die 3, drücken Sie jetzt die 4, wenn Sie aber in die andere Abzeigung wollen. Ach nein, Sie hätten vor 3 Ebenen, hätten Sie eine andere Zahl nehmen müssen. Nein, da musst du nicht mehr durch. Du kannst jetzt in natürlicher Sprache von einer Maschine dahin geleitet werden, wo du hin musst, damit dein Problem gelöst werden kann. Da sind riesige Potenziale drin.
Oder du kaufst halt einfach Dinge, die es halt nicht gibt. Das halt 50-50.
Vollkommen richtig.
Und es hat so, ja.
Chance, ist nichts dazwischen. Es gibt quasi nur, es ist quasi unendlich gut und das Beste oder es geht nicht.
Ja, das Problem ist halt beides. Also manchmal funktioniert es halt okay und manchmal kauft es halt Dinge, die es nicht gibt.
Ja, für ein paar Sachen funktioniert es gut und für ein paar Sachen funktioniert es vielleicht überhaupt gar nicht gut.
Genau, und das dieses Herausfinden, die Scout- wo können wir es gut einsetzen, da sind wir dabei. Das ist wilder Westen. Und ja,
das stimmt schon. Aber das quasi, das Geld, was dafür da gerade verbrannt wird, ist halt schon...
Oh, ja, das ist halt das andere. Also nur weil es gut ist, heißt es dann ja nicht, dass es finanziell Sinn macht, das so zu machen, weil du halt irgendwie trotzdem diese Upfront-Kosten von irgendwie dem Training, dem Modell, dem ganzen Engineering, was da reinfließen muss, dem Tooling rundherum, was du brauchst. Und für ganz viele Dinge ist halt der Value, der dann halt am Schluss rauskommt, irgendwie gar nicht so groß. Und du musst aber super viel reinstecken und die Frage ist halt, kommen wir dahin, dass das einfacher und kleiner wird, dass du einfach sagen kannst, ja, irgendwie so ein Modell und dies, das halt einfach das Ganze zusammenklicken, oder kommen wir da halt nicht hin und dann ist es halt ein bisschen ein Problem, weil dann steckst du halt irgendwie Millionen vorne hin, um hinten irgendwie 1.000 Euro zu sparen, dass du nicht jemanden im Callcenter sitzen haben musst, der dein Telefon abnimmt.
Ja, genau, die Rechnung, die muss irgendwann sinnvoll aufgehen, das stimmt. Und wir sind halt in der frühen Phase davon und es passieren üblicherweise ja auch noch viele Optimierungen. Man spricht ja jetzt auch schon davon, spezialisierte Modelle einzusetzen. Also man spricht nicht nur davon, das ist mittlerweile Teil von Lösungen, die gebaut werden. Das ist Standard, dass man spezialisierte Modelle kombiniert und dadurch auch die Anforderungen, die Hardware-Anforderungen dessen, was gebraucht wird, um die zu betreiben, wesentlich niedriger sind. Also da gibt es ja einige Ansätze, wie man das tragbarer macht, auch im Energieverbrauch.
Mhm. Aber jetzt ist halt gerade so, du stellst eine Anfrage und die geht quasi so gegen Cluster von irgendwelchen Grafikkarten gegen und rödelt da keine Ahnung wie viel 100 Watt weg für Quatsch. Ja,
ja. Ja.
Und da muss man halt, das ist noch ein Weg, der muss noch gegangen werden, aber da sehe ich gerade nicht die den Weg hin, ja. Also viele sagen einfach, wir werfen noch mehr Hardware drauf, wir kaufen nochmal ein Rechenzentrum in Brandenburg und bauen dann nochmal quasi auf und verbrennen dann nochmal viel, viel mehr Energie. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ist komisch. Steht irgendwie nicht im Verhältnis. Auf jeden Fall.
Und Nvidia ist nicht hilfreich an der Stelle.
Nee.
Weil die wollen Grafikkarten verkaufen.
Die wollen
Grafikkarten. Ich meine, die machen halt auch Geld.
Ja, und die investieren im quasi, indem sie ihre Grafikkarten an irgendwelche Dinge verkaufen oder da irgendwelche Futures oder sowas machen. Sehr komplett obskur, was die, wie die da Zeug hin und her verdingeln und am Ende verkaufen sie einfach nur Grafikkarten.
Ja.
Und dann sagen sie, ja, wir haben ja investiert, wir haben ja irgendwelche Abschreibungen, die wir machen müssen, aber in Wirklichkeit haben sie einfach quasi nur Future-Grafikkarten verkauft. Das ist crazy einfach.
Mhm.
Ja, deswegen, also ich glaube, für viele Sachen kann das schon funktionieren. Für ein paar Sachen wird es wahrscheinlich mittelgut noch funktionieren und zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall gar nicht. Aber wie das jetzt gerade läuft, ist halt schon blöd.
Ja.
So, was haben wir noch? Wir haben noch was Witziges, oder?
Wir haben noch was Witziges. Und zwar, naja, die AI, die wir halt verdient haben. Mhm. Und zwar ist das so ein Bot. So ein, fairerweise muss man sagen, ich, keine Ahnung, es könnte auch einfach so ein normaler Google, so ein normaler GitHub-Bot sein, aber es ist halt das Gemini CLI und die haben halt so ein Labeling-Bot, der, wenn du da ein neues Issue aufmachst, also ganz viele Projekte haben sowas, wenn du so ein neues Issue aufmachst und dann zum Beispiel einen Tag machst, dann schaut er, ob du diesen Tag überhaupt verwenden darfst und da, die haben so ein Status/Needs-Triage-Tag, und dieses Label dürfen aber nur Projektmaintainer hinzufügen. Und da haben sie halt so einen Bot, der das halt checkt und dann hat dieser Mensch, der dieses Issue aufgemacht, dieses Tag verwendet und dann ist der Bot gekommen, hat dieses Tag weggenommen und gesagt, ja, cool, danke fürs Issue und so, aber ich habe dieses Tag weggenommen, weil es nur für Maintainer. Und dann kommt der Bot und sagt, sieht aus, als wär dieses Label removed worden. Und ja, dieses Label ist managed ist gemanagt von Projektmaintainern und er addet das Label wieder. Und dann hat er das ungefähr, keine Ahnung,
300 Mal gemacht.
Ein paar hundert Mal gemacht, genau. Und ganz unten hat es dann so ein paar off-topic Kommentare, die zum Teil ganz lustige Bilder oder
geil. Spider-Man-Memes zum Beispiel.
Ja, die dann halt lustige Memes reinkopiert haben in den Bot, der mit sich selber streitet und dieses Label hinmacht und wegmacht und hinmacht und wegmacht und hinmacht und wegmacht.
Ja, während der Bot lief, sind da quasi Memes dazwischen, das ist schon gut.
Genau, da sind dann ein paar Memes dazwischen, kann man sich anschauen, ist was Lustiges.
Kann man sich freuen.
Ja, das, die AI, die wir verdient haben.
Okay. Muss ich mir angucken.
Genau, das ist ganz lustig.
Sehr schön.
Hinweis auf
okay.
Topic.
Kommen wir zu unseren News. News, News, News. Wisst ihr, dass wir alt sind?
Das hatten wir gerade. Irgendwas war 20 Jahre alt. Das war schon richtig.
Ja. Das ist jetzt schon 30 Jahre alt.
Genau. Scheiße, was ist 30 Jahre alt?
Nächste ist 30 Jahre alt. ReactOS.
Boah, ReactOS.
Ja,
das ist
so Windows XP. Aus.
Cool.
Nee, es sieht nach Windows XP aus. Also genau, die haben sich irgendwie vor 30 Jahren mal gedacht, wäre doch irgendwie cool, so ein Windows NT nachzubauen.
Mhm.
Und das Krasse ist, dass sie das jetzt schon seit 30 Jahren machen. Also ich meine, erst, dass dieses Windows NT schon irgendwie arschalt ist. Und dass die so lange durchhalten und immer noch an dem Projekt festhalten. Also wenn ihr mal noch so ein altes Windows braucht, aber in Open Source, dann könnt ihr euch ReactOS angucken.
Könnt ihr euch ReactOS ausprobieren. Also da sollte oder alles nicht laufen, was auf dem Windows XP lief. Das war ja deren Anspruch, genau.
Genau. Ich finde einfach nur krass, dass es schon so alt ist. Also ist solange gibt es noch nicht mal unseren Podcast hier. Das muss man mal.
Das ist schon echt verrückt. Aber wir sind so alt wie jQuery, oder?
Ich glaube.
Also Radio Tux ist älter als jQuery.
Oh, geil.
Ja.
Ja, das ist doch schon mal was.
Hier noch nicht, aber
älter als jQuery.
Ja.
Genau.
Jo. Genau, könnt ihr euch angucken. Oder ich jedes Mal denke ich, müsste man mal irgendwie in der virtuellen Maschine ausprobieren, weil live in der Farbe brauche ich es, glaube ich, nicht.
zumindest brauche ich nicht dieses
Ich hatte das einmal auf dem Kongress gemacht. Hatte ich extra Reaktors ausprobiert.
Na gut.
Ich habe das sogar.
Finde ich jedenfalls cool, dass es das immer noch gibt. 30
oder
Jahre
war das?
Lang.
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, so, genau, was Reaktors.
Was habt ihr?
Dann, was es auch schon lange gibt, ist OpenBSD. Und da kannst du jetzt, zumindest wenn du auf dem aktuellen Current Branch bist, kannst du bis zu 255 CPUs.
Boah. Wow.
Geil.
Toll. Dieses eine Max-CPU ist jetzt mal auf.
Was war es davor? 8 oder was?
64.
64.
Was halt fairerweise auch eher so ein. Ja, nicht so viele Leute haben das Problem, dass sie mehr als 64.
Ja, mit diesen RISC-V-Dingern geht es schon.
Genau, es geht kalt und darum ist es jetzt wohl auch mal noch ein bisschen vergrößert worden. Ja,
finde ich mal, was bei Linux ist gerade. Oder ob es das überhaupt so einen Limiter gibt.
Boah, gibt bestimmt auch.
There's no single fixed maximum CPU Limit, sagt Mr. Computer.
Ja, aber irgendein Limit gibt es halt immer. Ich glaube, bei Linux haben sie es, weil das halt auf vielen
super 64-Bit irgendwo das Limit.
Ja, vermutlich irgend sowas
läuft.
Mittlerweile. Das war natürlich auch nicht immer so, aber haben Leute halt dran gearbeitet. Wo Leute von wegen. Ingo hat ja gesagt, wir sind alt und was haben wir früher auch gemacht? Wir haben nicht SSH gemacht, aber wenn wir SSH in alt gemacht haben, dann haben wir ja Telnet gemacht.
Machen wir immer noch, um irgendwelche Star Wars Sachen uns anzugucken.
Bestimmt,
und so.
Ingo. Was? Ingo hat bestimmt auf all seinen Servern auch noch Telnet laufen.
Auf jeden Fall.
Und da solltest du es unbedingt updaten, weil sonst wirst du hart geowned.
Krass, oder?
Weil das ist super kaputt.
Das ist so witzig. Hast du dir das Dings angeschaut, wie es quasi exploited werden kann?
Es wird einfach
Environment-Variable.
Ja,
ist es einfach. Es ist
wird einfach ein Login weitergegeben und dann
Und
bam.
Da steht dann drin quasi, wenn du noch ein paar extra Parameter reinmachst, zack, funktioniert.
Ja, da bist du einfach root.
Ja, naja. Genau, sagst User, also quasi als Environment-Variable vorher, User ist gleich minus U root und dann bist du root. Tada! So krass einfach.
Ja.
Ich habe auch überlegt, ob ich es zu Untour da reinmache, aber das war schon so voll.
Ja.
Das ist halt schon wirklich, wirklich schlecht, ja. Also, holy crap. Das ist GNU Inet Utils, also was mit Inet, die gestartet wird mit diesem obskuren Startup-Dingy. Wenn ihr das aus Versehen noch irgendwo auf irgendwelchen Systemen habt, es geht halt wirklich viel zurück. Es geht, warte mal, it was included in Release 1.9.3 im Mai 2015, das heißt, vor 10 Jahren wurde das quasi included und alles zwischen diesem Release-Datum, also bei Debian dann nochmal 2 Jahre quasi später, vorher, und jetzt ist quasi vulnerable, also es ist so verrückt.
Und es ist halt super easy auszunutzen, remote.
Ja, genau.
Du bist direkt Root-User auf der Box.
Das ist schon böse.
Ja, auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt noch irgendjemand, also ich glaube, das war auf Mastodon oder irgendjemand hat den Witz gemacht mit wenn man halt Telnet D in einer ungewöhnlichen Konfiguration und dann so in Klammern enabled laufen lässt, dann ist man halt betroffen. Ja, also.
Nice.
Man sollte wohl vielleicht, also.
Deaktivieren, einfach fangen deaktivieren.
Telnet ist auch aus anderen Sicherheitsgründen nicht so eine gute Idee.
Genau. Busybox Telnet ist übrigens nicht affected. Das heißt, wenn ihr so schädige Router oder so irgendwelchen anderen Krams
habt. Das ist eigentlich zum Glück, weil das ist ja vermutlich der Telnet, der noch eher Leute benutzen.
Genau, auf irgendwelchen Routern oder Embedded Devices oder so.
Genau.
Das ist dann meistens ja nicht der eine D-Telnet drauf, sondern tatsächlich so ein Busybox Telnet, wenn das noch nicht SSH verwendet.
Gut, was noch kaputt?
So noch?
BlueSpark?
Habt ihr schon mal von BlueSpark Global gehört?
Nein.
Okay. Es ist ein Ocean Logistics / Supply Chain Plattform, die quasi von den größten von diesen Logistikfirmen verwendet wird. Und hat sich jemand mal angeschaut? Turns out, kompletter Shit einfach.
Swipe-coded oder?
Nee, gab's noch nicht mal zu dem Zeitpunkt. Das ist ja auch schon
einfach
alt. 2007.
Shitcode.
Genau, Shitcode von 2007 hat quasi Vulnerabilities, die sind quasi so wie das Telnet-D-Ding, ja? Du kannst quasi ohne Authentication neue User anlegen, kann sich einloggen als andere Nutzer,
das
kann
solche
Sachen ändern. Ja, yeah. Ist halt schon echt so, ja. Und der Write-up ist sehr gut und auch sehr witzig. Und es gibt so einen Anker als Icon für die Maus. Finde ich auch sehr gut. Und hier, genau, zum Beispiel eins von den Vulnerabilities war, the API did not check for valid authorization token. As a result, all APIs were unauthenticated. Seit 2007.
Tja.
Krass, Alter.
Läuft.
Exposed API Documentation, das hilft natürlich zu dem anderen Ding da dazu. You can create your own admin account through HTTP post request. E-Mail sending code was found in client-side JavaScript. Plain text passwords. Ja, geil. Also sehr schön mit vielen Fotos, wie das auch aussieht und so. Kann ich empfehlen, den Post.
Wunderbar.
So. Und was haben wir noch gehackt?
Ein Breach Forms.
Breach Forums, genau. Breach Forums ist quasi die Plattform, wo du deine geklauten Passwörter verkaufen kannst.
Und das ist gehackt worden.
Das ist gehackt worden, ja. So ist quasi deren komplette User-Datenbank mit all den Informationen ist leider verloren gegangen.
Okay, war das FBI oder einfach eine Rivalry Group, die einfach gesagt hat, jetzt mal.
Seit 5 Uhr wird zurückgehackt. Viel interessanter ist ja, kannst du diese Daten jetzt auf dem Bleach-Forum?
Ja. Das war die richtige Frage, ja. Ob sie quasi seine eigenen Daten auf
Frage.
Ja,
verkaufen. Ja, kann ich bestimmt. Ich kann, also Chuck Norris könnte das.
Chuck Norris könnte das, okay. Genau, die wurden gehackt. Das war nicht ganz witzig.
Ja,
happens. Quasi die Hacker gehackt worden. Beziehungsweise, ja. Du musst dann trotzdem deine Due Diligence machen. Selbst wenn du auf irgendwelchen Piraterieforen irgendwelches Zeug anbietest, musst du dich selber quasi anonym dort auch hinkommen. Als kleiner Tipp. So, was haben wir noch? Wheelchair-Hacking, genau. Wie heißt das auf Deutsch?
Rollstuhl.
Rollstuhl, genau. Rollstuhl-Hacking. Es gibt
aber bitte
jetzt
nur am eigenen. Nicht bei Fremden.
Ja, genau. Nicht fremde Wheelchairs hacken. Das ist genau das Ding. Es ist ein Rollstuhl mit Bluetooth. Wir hatten das, glaube ich, schon mal für ein anderes Ding, ob das so eine gute Idee ist, aber ich glaube, es ist wohl convenient. Du kannst dann bestimmt den Turbo-Modus oder so einstellen, wenn er bestimmt über 20, wenn er bestimmt 25 km/h oder so, dieser Rollstuhl. Kannst bestimmt auch ein paar andere Sachen, aber du kannst halt leider, das kann leider auch ausgenutzt werden von einem lokalen Angreifer, der deinen Rollstuhl dann übernimmt und dich zum Beispiel irgendwie die Treppen runterfährt. Und das ist dann schon wieder nicht mehr so cool.
Das, ja war irgendwie ein bisschen klar, dass das geht.
Ja, ich weiß nicht genau. Könnt ihr überlegen, ob das sein muss, dass Bluetooth, weiß nicht, was hast du denn? Hast du so einen Joystick oder ich weiß nicht genau, was der Use Case ist? Weil normalerweise ist ja auch der Joystick, du sitzt ja drauf, das heißt, es kann nicht so weit weg sein, man braucht es noch ein Bluetooth.
Naja.
Vielleicht kann das dich dann wie so Autopilot, kannst dich irgendwo hinfahren, aber macht's ja eh schon. Also, ich verstehe es nicht.
Ja, ich verstehe es auch nicht, aber ja, vielleicht.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Problem. Das heißt, ich weiß nicht genau, kann man den dann updaten? Wie ist es so mit diesen Embedded Devices?
Ja, ich hoffe, dass man das irgendwie.
Läuft da vielleicht auch noch eine ID drauf, wo du es dann selber reparieren kannst?
Über Telnet kannst du
mal kannst über Telnet kurz einmal gut werden. Ja. Und das sind WHILL Products, die diese Schwachstelle haben, aber ja, ist wahrscheinlich nicht deren Kernkompetenz. Deren Kernkompetenz wird wahrscheinlich sein, irgendwie solche Rollstühle zu bauen und nicht Security zu machen. Aber vielleicht sollten sie sich dann überlegen, ob sie das nicht einfach weitermachen.
Ja, vielleicht
kein
Bluetooth.
Kein Bluetooth, vielleicht nicht, nee.
Hat jemand eigentlich diesen Wheelchair-Hacking-Talk vom Kongress geschaut?
Gab es das auch? War es das Gleiche?
Ja, gab es. Nee, leider nicht.
Das ist immer noch auf meiner
Vielleicht wäre das gewesen. Vielleicht bin ich einfach nur langsam.
Ich glaube nicht, weil der ist, da hat jemand seinen eigenen jetzt hat sich doch gerade mein Browser macht wieder Sachen.
Hier Pound to Roll.
Who ja, needs genau.
$600 remote when you have wheelchair.py.
Aber ich habe es eben leider auch, ich bin auch noch nicht dazu gekommen, das zu schauen. Darum kann ich.
Speed upgrade from 6 to 8.5 Kilometer pro Stunde. Habe ich doch gesagt, der fährt dann über 20.
Ja.
Okay. Ich verlinke den hier einfach mal.
Dann könnte interessant sein, kann aber auch, ja. War auf dem Kongress, gewisse Leute haben den geschaut. So schlecht kann es eigentlich nicht sein. Kann man sich ja mal anschauen. Aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, zumindest vom Abstract, ist es jemand, der seinen eigenen Rollstuhl
umgebaut hat.
Enhanced hat, weil da hätte man irgendwelche In-App-Purchases und Zeug.
Mhm.
Da hat er oder sie irgendwie gefunden. Ja, das ist aber doof. Wie wäre es, wenn ich das selber hacke?
So. Okay, ich habe den einfach mit reingenommen. Gut. Wir haben es also fast geschafft. Fast. Ja, erzähl weiter.
Nee, ich wollte nur sagen, könnt ihr euch noch angucken, den Vortrag und natürlich hier lesen, was auch immer derjenige sich dann probiert hat, was da rausgefunden wurde. So, die nächste News ist eigentlich für Markus.
Du hast es für mich da reingetan, damit ich es erzählen kann.
Ja, so sind wir hier. Ja, genau, natürlich.
Ich kann es auch machen, aber du kannst es auch machen.
Ja, das ist die News aus dem EU-Parlament. Dass jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Begebenheiten noch stärker den digitalen Befreiungsschlag fordert. Und damit die Loslösung von den US-Tech-Riesen.
Okay, und wie?
Und wie?
Na, ja. Ja, genau.
Das machen Sie es einfach so.
Das einfach mal machen. Nicht fragen, einfach wie, einfach machen.
Genau. Einfach
mit Geld.
Am auch besten mit Geld
und mit Standards.
Sie wollen eine deutliche Weiche hin zu Open Source stellen. Public Money, Public Code. Das ist sehr erfrischend und das ist auch wichtig, dass das nochmal so deutlich gesagt wird, weil bei dem EU-Gipfel, den es im Herbst gab, im Spätjahr, es war glaube ich sogar November oder was, da war es erschreckenderweise ja so, dass Vertreter von Palantir mit dabei waren, mit am Tisch saßen und Open Source nicht erwähnt wurde. Also das war wirklich das gar nicht gut, dieses Treffen und was da medial draus gemacht wurde. Da ist so ein Statement hier, dass man klar auf Open Source setzen möchte, klar auf mittelständische Strukturen und keine Tech-Riesen. Da ist das viel wert. Das ist, und ich habe jetzt den Link nicht greifbar. Ich habe auch gelesen, dass es in Österreich da auch schon erste konkrete Schritte gibt, dass da einige Ministerien jetzt schon dabei sind, auf OpenDesk zu wechseln. Und da wohl einige Ministerien, also dadurch, dass es bei denen nicht richtig zentral, da bin ich jetzt zu unsicher, aber anders organisiert ist, als es das bei uns wäre, ist da wohl schon viel mehr in Bewegung. Und da gibt es da schon eine viel stärkere Bewegung von der öffentlichen Hand hin oder weg von den Tech-Riesen.
Das ist sogar ein Schritt in die richtige Richtung, genau. Also das EU-Parlament fordert jetzt, dass die EU-Kommission sowas angehen soll. Man kann das dann auch entsprechend mit Gesetzen voranbringen. Interessant fand ich auch noch, dass es dann so einen mit 10 Milliarden dotierten European Sovereignty Tech Fund geben soll. Also da soll schon richtig Geld und auch politischer Druck dahinter sein, dass da endlich mal was passiert. Zusätzlich kam jetzt auch die Tage die News, was mich ja auch fast überrascht hat. Berlin will jetzt auch, ich glaube bis 2030 oder sowas, sich mal auf den Weg machen, Open Source einzusetzen. Also hat jetzt eine Open Source Strategie verabschiedet, will so ein OSPO, also so ein Open Source Program Office schaffen. Das wird beim ITDZ mit, also beim IT-Dienstleister des Landes Berlin mit angelehnt sozusagen, dass sich andere Behördenteile dann über Open Source beraten lassen können. Und gerade das ITDZ ist eher so ein Microsoft-Laden. Also das war über Jahrzehnte, jedes Mal, wenn irgendwas von denen war, oder das sind auch so Leute, weiß ich nicht, da wünscht sich dann irgendeine Führungskraft, dass man mal Microsoft Teams einführen soll. Also da, das war eher so ein Microsoft-Laden und darf jetzt Open Source machen oder soll jetzt sozusagen die Speerspitze des Berliner Open Source
Migrationsweges sein. Das fand ich auch ganz spannend. Das war jetzt auch irgendwie gestern, vorgestern. Selbst, gut, ich weiß nicht, ob es Tag auf Tagesschau, aber zumindest hier in den Lokalnachrichten war das auch Thema.
Mhm.
Ja, also machen sich mehr Bundesländer auf, das ist auch schon mal die richtige Richtung.
Ja.
Ne, ob das dann, und dann habe ich auch noch irgendwie gelesen, auch ja, sogar die deutsche Rentenversicherung oder sowas, die wollen zumindest auch in der Hinterhand haben, so einen Open Source Linux Desktop oder so, falls irgendwie die Welt abbrennt, dass sie noch eine Rückzugsmöglichkeit haben oder irgendwas. Das ist auch an mir vorbeigeflogen.
Aus dem Bunker oder was? Wollen sie dann die Open Source Software aus dem Bunker? Ja, ist ja gut eingelagert worden und dann startet man die. Stellen die sich das vor?
Das weiß ich nicht. Das ist
ein Quatsch, ey.
Da könnt ihr noch mal kurz gucken, ob man dazu die News findet. Das Berliner Ding ist, glaube ich, relativ einfach zu finden, weil, wie gesagt, das war jetzt genau vorgestern oder so die Tage irgendwie eine Veröffentlichung. Ja, hier genau, hier habe ich von unserem RBB, das habe ich mir, glaube ich, durchgelesen gehabt, eine Info dazu. Und ja, das andere ist irgendwo an mir vorbeigeflogen, wo jemand gesagt hat, die hier nicht, ob es jetzt Rentenversicherung oder Arbeitsamt oder es war auf jeden Fall große deutsche Behörden, die ja was da in die Richtung machen wollen.
Okay, genau. Na gut, dann ist es so.
Suche ich nochmal raus. Macht mal weiter.
Machen wir weiter.
Das ist nicht mehr meins.
Was haben wir da noch? Achso, genau, wir haben darüber schon mal. Genau, ja. Wir haben darüber schon mal ganz kurz oder im letzten Jahr geredet. Android Sideloading, dass das deaktiviert wird. Jetzt hat Google ein Stück weit zurückgerudert, quasi auf die Android-Entwicklung. Und Sideloading wird schwieriger, in Anführungszeichen. Was das jetzt genau bedeutet, ist noch nicht so richtig klar. Es gibt quasi ein neues Banner im Source Code, der quasi darauf hinweist, dass dann nochmal so ein Warnungsbanner kommt oder dass man nochmal irgendwas drücken muss. So ein bisschen wie beim Steam Deck, wo man sich dann nochmal durch drei Sachen durchdrücken muss, bis man es dann wirklich darf. Und solange das quasi so ist, wäre es okay für mich, aber wenn das quasi komplett verloren geht, dann müsste ich wahrscheinlich irgendwie mein Telefon ändern auf dieses andere Ding, wie heißt das da, fürs Pixel Phone?
Graphene?
Ja, Graphene, genau. Weil man, ist ja immer noch eine aktive Entscheidung, oder? Ob die das da jetzt reinnehmen oder nicht.
Ja.
Sideloading. Ja, genau, ich wollte da quasi nochmal ein Update geben, dass da was passiert ist, dass es nicht einfach nur so weitergeht, wie wir es am Anfang gesagt haben, sondern dass da tatsächlich, dass es irgendwie auch anders wird, ja.
Okay. So, ich habe vor kurzem meinen Traffic geupdatet und habe dann festgestellt, dass die Nextcloud nicht mehr auf mein Collabora Office zugreift.
Chapter Mark Ding Sie zuerst noch sagen oder ist das jetzt einfach mehr News?
Ja, ist okay, gut, Themen, aber
danke.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Ja, passt nicht, ja, passt nirgendwo rein. Mimimi hat es auch nicht so, weil es ist nicht so wirklich ein Mimimi, naja, vielleicht auch.
Doch, auf jeden Fall wäre Mimimi gewesen, so wie du angefangen hast gerade.
Gut.
Jetzt ist irgendwie ein Issue auf irgendeinem Discord. Ich glaube, es wäre ein Mimimi gewesen.
Ja,
okay. Erzähl mal weiter, erzähl einfach.
Vielleicht wäre es auch ein Mimimi gewesen. Aber ich habe ja hier die Lösung gleich parat. Also, ne, wir setzen ja Traffic ein, auch unsere ganzen Binärgewitter-Sachen liegen hinter dem Traffic oder Großteil davon zumindest. Und ich habe eben auch so ein Collabora Office Online-Dingsy, was irgendwie so ein Container ist. Und da konnte ich nicht mehr von der Nextcloud irgendwie Dokumente öffnen. Hat immer so einen Fehler gebracht und das war irgendwie blöd. Und hier in dem verlinkten Artikel ist sozusagen die Lösung. Also irgendwelche Characters werden irgendwie nicht mehr so encoded oder dürfen nicht mehr so encoded werden, wie sie früher irgendwie encoded wurden. Und mit der Lösung schaltet man das wieder ein, dass es wieder geht. Dass da irgendwelche Backslashes nicht da sein dürfen, wo sie vorher waren und wo sie zumindest diese Integration hier braucht. Und also wenn ihr auch das Problem habt, dass irgendwie nach einem Update von Traffic euer Collabora Office nicht mehr funktioniert, dann das machen und dann geht's wieder. Genau, das war noch ein Service-Announcement, mein halbes Mimimi, whatever. Das hat mich jedenfalls diese Woche, letzte Woche irgendwann auch nochmal kurz rumgetrieben. Ja, genau. Aber geht wieder, Ihr könnt wieder schön Dokumente in der Cloud bearbeiten.
Gott sei Dank, echt. Das war echt. Das war knapp. Ja. Was hätten wir sonst machen können?
Ja.
Sollen.
Genau.
Okay, dann hast du noch als nächstes.
Ingo
muss sagen.
Oh, ist schon ich schon wieder. Dabei habe ich es. Okay, ja.
Du hast richtig davor auch schon mal eins richtig gesagt. Das stimmt, Ingo. Aber du bist für alle Überschriften zuständig.
3D-Druck der Woche. Ich wollte irgendwie Batterien sortieren und habe hier so ein Gridfinity
Battery Storage
gefunden. Bisher erst eins ausgedruckt, aber man kann noch, also für unterschiedliche Größen AAA, BBBB, CCC, DD, RD32, CRPO. Also alles, was ihr so haben wollt, findet man da, fand ich cool, kann man drucken.
Mhm. Okay, warte, ich glaube, cool. Ich verlinke hier nochmal ein Video dazu, aber bitte leise anhören.
Okay.
Das ist das AAA-Video.
Okay.
Ja.
Das kenne ich nicht. Aber gut, ja.
Ich hab gut, dann musst du das nachhören.
Genau, ich habe einen ganz generischen 3D-Druck der Woche und zwar haben wir mehrere von diesen IKEA SCADIS-Brettern gekauft, weil ich gesehen hatte, dass die 3D-Maker-Szene da sehr gut drauf abgegangen ist und man da alles mitmachen kann. Ja, und jetzt bin ich fleißig dabei, da für unterschiedliche Anwendungsfälle Dinge zu drucken, damit man an diesem SCADIS, das ist so ein, das ist ein Brett mit länglichen Löchern, was man an die Wand schraubt. Und dank 3D-Druck kann man da genau die Behältnisse und Träger und Haken dran machen, die man für was auch immer gerade da dran soll, braucht. Ob es jetzt die Sammlung der Pinsel und Werkzeuge ist, die man beim Basteln braucht oder Modellbau oder ob es so kleine Regale sind, damit man mehrere Blumen schön anordnen kann. Es ist sehr, sehr viel. Vielseitig. Ja,
sehr, sehr, sehr schön. Habe ich bei mir auch. Habe alles, alles voll. Was eine schöne Kombination ist, ist diese SCADIS-Dinger mit Gridfinity kombiniert. Da gibt es so ein paar Sachen, wo du dann quasi die beiden Sachen übereinander stellen kannst. Das ist einfach so, das ist einfach schön, ja, was soll man sagen? Ja, es gibt da ein spezielles Set. Also du musst sie ja quasi da immer ranbekommen. Es gibt oft nur die Haken, also dass du quasi den Haken ausdruckst mit Support. Der hält aber mittelgut nur, ja. Also egal, was du da so als Haken ausdruckst, ist nicht so geil. Da gibt es so ein spezielles Technik oder so.
Da hat einer was erfunden, was du dann.
So eine Tenus, genau. T-Nut heißt es. Und das funktioniert gut. Also das, genau, so ein T-Clip, cool. So den steckst du dann quasi rein und drehst ihn dann vorne mit einer Schraube zu und dann ist es richtig fest. Das kann ich empfehlen.
Ja. Das ist hier an den Blumendingern, die ich gedruckt habe, auch dran. Dann vertraut man dem Ding auch mehr, dass das dann
ja,
hält
ja,
auch
das
für
ist schon
viele.
Echt so. Ja. Das ist schon echt so, ja. Und es hält ziemlich gut, ja. Das, und es ist einfach zu drucken, geht schnell und so.
Ja.
Hält alle.
Ich hatte da, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal gesprochen. Ich hatte über so ein Honeycomb-Ding, habe ich im Keller an der Wand hängen, selbst gedruckt, die Dinger. Und diese SCADIS-Dinger sind einfach wesentlich massiver. Da, also da. Da das ist, glaube ich, schon die bessere Variante.
Das ist schon, ja, genau. Das hält halt auch. Du kannst dahinter Licht machen und so. Das ist jetzt, was bei mir ist. Und es ist allgemein halt, was tatsächlich aushält. Und es ist groß. Du bist da nicht eingeschränkt von wie groß du diese Platte machen kannst oder wie groß du es machen kannst. Und dann musst du es wieder verkleben oder verschrauben oder so. Sondern das ist einfach eine große Platte.
Ja.
Das ist schon gut.
Sehr schön, da wisst ihr auch, was er ausdrucken müsste die nächsten Tage und dann kommen wir schon zum Rumheulen, oder?
Rumheulen?
Ja.
Heult?
Ja.
Ja.
Aber musst du den Titel nicht richtig vorlesen?
Mimimi der Woche habe ich das nicht.
Nein, hast du nicht.
Aber wenn ich Rumheulen sage, dann muss das doch auch irgendwie.
Computer versucht es, okay? Ich versuche jetzt hier Mr. Computer zu überzeugen, dass Rumheulen auch funktionieren.
Mimimi der Woche.
Alles klar. So, was ich als Link habe, ist ein lesenswerter Artikel darüber, dass Coding, also er steigt damit ein, dass Coding eigentlich nie die harte Geschichte war beim Erstellen von IT-Systemen etc. etc. Und dass verschiedene Missverständnisse dazu geführt haben, dass man Prince 2 und andere, wir machen alles am Anfang richtig, Methoden entwickelt wurden, um dann später ein vernünftiges System zu haben. Dann hat man irgendwann gelernt, dass wir vielleicht auch so iterativ vorgehen sollten, weil die Dinge einfach viel zu komplex sind, um am Anfang alles richtig verstanden haben zu können. Und bezieht das Ganze auf AI. Also insgesamt ein recht lesenswertes Statement. So, warum bringe ich das hier bei Mimimi? Weil es mir tierisch auf den Senkel geht, dass die Leute, und jetzt sind wir wieder bei dem, ähnlich wie bei Discord, neuerdings LinkedIn als Blogs missbrauchen.
Was geht? Hey, warum machen die Leute das?
Man kann niemandem den Link schicken, ohne dass derjenige dann sich auf jeden Fall bei LinkedIn einloggen muss und einen Account haben muss. Also das in dieser Senke sind diese doch sehr coolen Kommentare und sehr durchdachten Statements bisweilen. Also es gibt auch eine Menge, es gibt überwiegend Mist auf LinkedIn, aber es gibt eben auch die anderen. Es ist einfach in dieser Senke verloren. Es ist einfach.
Also ich kann es jetzt gerade, ich kann es gerade lesen, ohne eingeloggt zu sein, aber ich musste ganz schön viele Banner wegdrücken, bis ich da hingekommen bin.
Ja, okay, das ist halt, dann im Zweifelsfall scheitern die Leute daran, dass sie keinen Bock darauf haben, diese Banner wegzudrücken.
Ja, das ist also schon das echt ist so. Also ich hatte gerade 3 oder 4 Banner, die ich alle wegklicken musste.
Ja.
Nur um das Ding überhaupt sehen zu können, weil die sich auch so prominente vormachen, ob ich mich nicht mit Google einloggen will oder ob ich nicht irgendwelche, alle meine Daten verkaufen möchte. Also für 0 Euro.
LinkedIn gehört Microsoft, ne? Also ich meine, da verkaufst du sowieso schon mal alles weg.
Blog machen ist so einfach. Das hier soll ein Rand und ein Plädoyer fürs offene Netz sein. Macht euch Blogs. Bitte.
Zur Not Microblogs.
Bringt die Blogs zurück.
Also es sieht ja so aus, als würde dieser Post noch nicht mal irgendwie highlighten können oder so. Du kannst quasi noch nicht mal was unterstreichen. Ja, musst es dann mit so ASCII-Highlighting machen.
Du klebst dann irgendwie ein Bild runter und wenn du Links im Post benutzt, kriegst du ein schlechteres Ranking von Algorithmus. Deswegen gehen viele Leute hin und machen Links dann in die Kommentare. Es ist einfach nur Dreck.
Das ist wirklich komplett traurig. Shit einfach. Puh, alter Scheiße. Ja.
Was auch traurig ist, Windows.
Aber, ja, natürlich, Entschuldigung, ich muss da gerade nochmal einhaken.
Windows ist natürlich
von Microsoft zu Windows.
Und was natürlich, auf LinkedIn kommentieren die Leute, weil man dann wieder Sichtbarkeit bekommt, dann bekommt man auf dem eigenen Profil wieder Klicks. Dieses ganze Ökosystem ist halt einfach schräg und im offenen Netz sind Kommentare natürlich auch, mit Ausnahme von unserem Podcast-Blog, wo sehr coole Kommentare kommen und wenig Spam, überraschenderweise, aber im offenen Netz ist es einfach auch kaputt mit der Kommentiererei. Das muss besser werden.
Ja. Definitiv. Am besten mit Open Source.
Sowieso. Nur mit.
Deswegen springen wir jetzt mal schnell über dieses proprietäre Mülldreck, den der Felix da irgendwie, warum auch immer, hinterher hängt.
Ich fasse mich kurz. Ich hänge dem gar nicht hinterher, möchte ich erst mal vorausschicken.
Anscheinend.
Ja. Ja, also
bin aus familiären Gründen gezwungen.
Nein,
das ist nur in deinem Kopf, Mann.
Genau.
Ja, nee, also weil die Alternative ist halt so Programme, so proprietäre Programme, die benutzt werden, irgendwie in Wein hinzukrepeln, dass der Scheiß auf
die
Linux
Leute
läuft.
Von diesen Dingern weg.
Ja. Ja, das Problem ist halt, wenn sie die für Arbeit brauchen, ist halt so ein bisschen.
Job wechseln.
Kann ich denn sagen, werd arbeitslos oder so?
Nee,
vermutlich
wechseln.
Nicht.
Ja. Sagst du, lass es AI machen.
Ist
ja. Also jetzt gerade.
Was, dass sie arbeitslos werden? Oder?
Nee, deren Arbeit einfach, dass
AI
deren
macht das.
Arbeit macht.
Ja, so weit sind wir leider irgendwie noch nicht.
Ach, verdammt.
Und jetzt für nochmal so ein paar Jahre werden sie halt so ein Windows brauchen. Ich hoffe, das wird sich dann auch lösen. Mit Zeit, aber das Windows 10 auf Windows 11 Upgrade, das musste
hättest
jetzt,
du
jetzt
auch noch hättest du auch noch ein paar Monate rausschieben können, August oder Oktober.
Ja, aber
oder
das
oder
also es reicht ja nicht, weil es ist eigentlich jetzt nicht mehr so wirklich. Du bekommst ja nicht mehr so wirklich Sicherheitsupdates für Windows 10 und ist halt auch ein bisschen fahrlässig.
Ja, Windows 10 ist eine Sicherheitslücke.
Genau, das ist sowieso fragwürdig und dann nicht mehr gepatcht. Und es muss halt schon eher noch so 2-3 Jahre laufen. Das heißt,
das ist ein Problem. Aber ich meine, bis
August kriegst du doch noch Updates, wenn du einen Microsoft-Account hast.
Nee, also,
aber ich meine,
du brauchst deinen LinkedIn-Account, damit
du musst dich, du musst dich irgendwie sign-upen und so. Ich habe mir das irgendwie angeschaut und dann ist es auch nicht eine Lösung, die für die nächsten 2-3 Jahre. Das heißt,
bis August hatten wir gerade.
Genau, das reicht halt nicht. Das halt, also.
Doch, um das alles vibe zu coden, reicht es.
Nee, das reicht
alles
halt.
Alles Vibe-Coden.
Ich kann dir gerne mal, also Ingo, wenn du das alles auf Linux portieren möchtest, dann kann ich dir gerne mal eine Liste schicken.
Jetzt, warum bist du nicht gleich auf ReactOS gegangen? Das haben wir doch heute geklärt. Das
ist
einfach fertig.
Das
ist
halt auch nicht fertig. Die machen nochmal 10 Jahre. Ja. Die machen bestimmt nochmal 10 Jahre.
Genau.
Du hast es nicht probiert. Du hast es nicht probiert.
Das stimmt.
Siehst du?
Das ist wohl wahr. Aber wie dem auch sei.
Okay, also was war jetzt das Problem nochmal?
Dazu sind wir noch gar nicht gekommen, weil ihr schon wieder abgeschwiffen seid. Dann geht's halt länger.
Wir wollten dich unterstützen.
Ist nicht meine Schuld. Ich weiß jede Schuld von mir. Das heißt, ich habe auch die Hardware noch ausgetauscht. Was überraschenderweise gut ging, ist Festplatte einfach mit DD von einer Festplatte auf die nächste in ein neues System rein und los geht's. Das funktioniert auch mit Windows, das bootet einfach. Überraschenderweise. Was nicht so geil ist, irgendjemand bei Microsoft hat gedacht, also weil die alte Festplatte war natürlich kleiner als die neue, weil Festplatten werden größer über die Zeit. Die Leute sich irgendwie nicht überlegt haben, die machen irgend so ein komisches Disk-Layout, wo du halt deine User-Daten und dann hast du noch hinter deiner User-Daten-Partition hast du nochmal so eine kleine Partition, die irgendwie Recovery ist. Was irgendwie, mach die einfach vorne hin. Verstehe ich gar nicht. Weil dann könntest du das Ding jetzt einfach growen, ziemlich einfach. So ist es irgendwie absolut Pain. Habe ich einfach nicht. Jetzt haben sie halt die Leute
kein
halt...
Recovery.
Nee,
kein Recovery für euch.
Nee, die haben jetzt halt einfach immer noch gleich viel Storage wie vorher, obwohl die Hardware halt irgendwie ungefähr doppelt so viel hergeben würde.
Ja, die restliche Festplatte kannst du dann auf den Schwarzmarkt verkaufen.
Ja, da steckst du halt nicht drin, kannst du nichts machen. Gibt's halt weniger Speicher. Ist nicht mein Problem. Und
bei den Storage-Support
bist du da echt.
Ja.
Du kommst in die Storage-Hölle.
Ja. Weiß ich nicht. Dafür hält die, das ist noch so eine NVMe-SSD, dafür hält die dann vielleicht ein bisschen länger. Mal
sogar
schauen.
NVMe, Mann. Krass.
Naja. Und Problem Opportunity 2. Aus irgendeinem Grund, du kannst immer noch lokale User-Accounts haben. Aus irgendeinem Grund ist der eine dieser lokalen User-Accounts jetzt so halb mit meinem Microsoft-Account verknüpft.
Selber schuld.
Und es gibt, ich sehe nicht, warum. Es ist kein, du hast irgendwie lokale User-Accounts und du hast irgendwie Microsoft-Accounts. Es ist kein Microsoft-Account. Es ist immer noch ein lokaler User-Account, aber irgendwie so halb verknüpft mit einem Microsoft-Account. Wenn sich da irgendjemand ein bisschen auskennt oder sagen kann, hier, da musst du diese Registry-Keys wieder rauslöschen.
Klingt gut.
Please
you
let
know
me
why?
Know. Das,
Willst du wissen, warum?
Warum?
Because fuck you, that's why.
Ja, danke. Das habe ich mir fast gedacht.
Euer Microsoft. Immer zur Stelle.
Ja, nee, also, ich verstehe nicht, wie das Leute freiwillig irgendwie...
Die haben das ja gerade gehabt. Du meintest, es war nicht freiwillig. Die müssen das für ihre Arbeitssachen brauchen.
Ja. Stockholm-Syndrom nennt sich das, glaube ich.
Ja, aber das ist dann, wenn du es magst. Aber er mag es ja noch nicht mehr.
Nee,
ist
also
eher nicht. Misshandlung. Bisher nicht.
Ich glaube, niemand mag das. Leute müssen das einfach noch benutzen, weil
Ich hab da Leute auf Arbeit, die finden, Microsoft ist das Beste seit geschnitten Brot.
So, siehst du? Die gibt's auch. Da gehöre ich nicht dazu. Ich find's scheiße und ich werde bei der ersten Möglichkeit, die sich mir bietet, da ein Linux zu installieren, kommt dann Linux drauf, weil dann ist mein Leben
Welche
so viel einfacher.
Welche Distribution?
Eine.
Weiß ich nicht. Fedora.
Ein Linux, Mann.
Ubuntu.
Linux.
Irgend sowas.
Chaos.
NixOS.
NixOS.
Weil das Ding ist ja, sie müssen das ja nicht administrieren. Sie müssen da keine Dinge installieren. Die bekommen Dinge vorinstalliert und das sind die Dinge, die sie benutzen können und fertig.
Ja. Das ist ein guter Move einfach.
Da ist irgendwie ein Browser, da ist irgendwie ein Mail-Programm, das irgendwie, ja stimmt, das ist das Nächste. Es gibt irgendwie, es gibt irgend so ein Microsoft-Spiel, Dings, was wo gespielt wird. Und das gibt's halt nicht auf Linux.
Das brauchen die nicht. Die denken nur, dass sie das
ja,
brauchen.
Muss ich ihnen noch irgendwie ausreden, dass sie das nicht brauchen, aber...
Was ist das? Solitär oder was? Da gibt's auch unter Linux.
Ja, also ja, es ist aber irgendwie dieses Microsoft Solitär, was halt super viele noch so Minigames hat, die nicht Solitär sind. Das Base Solitär gibt's irgendwie, aber nicht irgendwie
Solitär diese... ist ein Minigame. Wie hast du da noch mehr Minigames in deinem Minigame drin?
Ja,
oder
nee,
was?
Es gibt da... Das wirklich... Das sind so, das sag ich dir.
Mir
das,
mehr.
Da... Ich meine, ich würde sagen, du hast was verpasst, aber du hast halt nichts verpasst.
Okay, ist klar.
Aber da gibt es wohl Dinge. Und da muss man nochmal schauen, wie man Leuten ausredet, dass sie das brauchen. Oder was ich gesehen habe, was man wohl machen kann, man kann das irgendwie, es gibt es für Android, kann man sich so einen Android-Emulator auf Linux und dann abführen. Also keine Ahnung.
Was?
Gibt es dann halt sowas. Mal schauen.
Fuck.
Aber ja, eben, das ist halt, das geht jetzt sowieso noch. Nochmal so 2-3 Jahre, bis da überhaupt das möglich wird.
Na gut. Was machst du mit der alten Hardware? Kommt jetzt einfach auf den Müll.
Kommt ein NixOS drauf oder so. So ein kleiner, wird vermutlich irgend so ein kleiner NixOS-Server, weil es so ein Intel NUC.
Ah, NUC ist
schon gut.
Nice.
Ja. NUC ist immer ist
irgendwie
gut,
nicht der größte, aber ich habe so einen, wo du noch so eine 2,5 Zoll Festplatte mit reinmachen kannst. Also das ist eine M2 SSD und ein SATA-Port. Das heißt, ich mache da, glaube ich, nochmal eine Festplatte rein und dann kommt da nichts drauf und dann mal schauen.
Ja, schön.
Irgendwas zum Rumspielen.
Wunderbar. So, okay, was haben wir noch?
Dann kommen wir zu Lesefu.
Fufu?
Wer hat das gelesen? Wer kann lesen?
Genau. Ja, und zwar meins ist High-Tech Press, a Spam Factory for AI-Generated Books. Das ist ein Blogpost.
High-Tech, oder?
High-Tech, also ich mein, nee, wie?
Also wenn ich LaTeX schreibe, dann ist
nein,
High-Tech.
Das denkst du, aber das ist eine Firma. Und wie die gesprochen wird,
dann
das
dürfen sie sich nicht so schreiben.
Dürfen das X nicht schreiben.
Nein, geht nicht.
Na gut.
Das ist High-Tech, eindeutig.
High-Tech.
Ja.
Okay, also ich weiß nicht, wir überlegen gleich, ob das in Ordnung ist, wenn wir herausgefunden haben, was die Firmen machen. Nämlich, die erzeugen einfach Computerbücher für irgendein Thema, für irgendein Nischenthema und sagen, hier haben wir geschrieben. Aber es war nur irgendein Shit-Computer und da steht kompletter Trash drin. Toll, oder?
Toll.
Mhm. Und die machen das ganz, 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 ganz oft. Das heißt, wenn ihr
Tech.
Sagst du jetzt so, aber ich glaube, die sind nicht so toll. Die sind nicht Tech.
Wenn sie sich so schreiben, heißen sie Tech. Punkt.
Na gut.
Okay. Pech gehabt.
Tech gehabt.
Immerhin.
Okay, Ingo.
HitX.
Okay. HitX, genau.
HitX. Ihr meint HitX. Ich glaube, es ist HitX.
HitX, ja. HitExpress.
Oh Gott.
HitExpress. Oh, super. HitExpress. Okay, alles klar.
Okay, HitExpress, gut.
HitExpress, genau. Also HitExpress macht quasi, ist so ein...
Der HitExpress verlässt den Bahnhof. Choo-choo.
Choo-choo, motherfucker.
Jetzt hit doch endlich mal das
Express.
Ah. Ja.
Genau. Und der Autor von diesem Blogpost, der schreibt quasi über diesen Verlag, was die so gemacht haben. Guckt sich dann auch ein paar von diesen Büchern an mit seinem eigenen Geld. Und er guckt nur die Preview an, aber es hat ihm quasi gereicht, dass er das quasi da aufzeigen kann, dass da kompletter Shit drin steht, also so AI-Shit, ja, wo sich Mr. Computer irgendwelche APIs ausgedacht hat, aber es funktioniert überhaupt gar nicht so. Über irgendwelche Spezialo-Programmiersprachen oder irgendwelche Libraries oder Frameworks oder so. Krass, 800 Bücher haben die gemacht im Jahr.
Ja?
Industry Scale Spam.
Ja.
Scheiße, schön.
Aber
jetzt wissen wir, dass es so ist. Wenn, also nicht bei HitExpress einkaufen.
Ja.
Jetzt wisst ihr das.
Okay. Können wir irgendwo anders einkaufen? Oder
werden wir noch herausfinden?
Mache ich mein Coding-Test?
Weiß ich nicht, aber es hätte auch in AI gepasst.
Hätte viel zu viel in AI reingepasst. Das ist unser Problem gerade.
Zwar, aber es ist halt trotzdem, ich habe es jetzt trotzdem mit Lesefu, weil schlussendlich ist es eher ein Lesefu. Also da hat jemand so ein Fake-AI-Unternehmen gemacht.
Ein Fake-AI?
Okay. Was Solfo Labs heißt.
Solvolabs.
Und die haben dann gesagt, ja, wenn du bei uns irgendwie dich bewerben möchtest oder so, dann kannst du unser Projekt auschecken und so. Ja, und dann kannst du irgendwie so eine Coding-Challenge irgendwie machen und dann kannst du das irgendwie so bitten oder so und dann wirst du halt, ja, wie darfst du halt gewisse Dinge machen. Und das Ding ist aber, diese Firma gibt's nicht, die suchen keine Leute. Auf was die aus sind, ist, dass all diese dass ganz viele Leute halt VS Code brauchen. Und VS Code, wenn du das aufmachst, fragt es dich, vertraust du dem Auto oder nicht? Und da steht da auch irgendwie so drin, was von provides features that may automatically execute file in this folder. Und zwar kannst du halt in Punkt VS Code so ein Task-JSON machen und da kannst du Tasks machen, die immer ausgeführt werden für dein Folder. Im Prinzip so ein Auto-Launch. Also normalerweise hast du dann da irgendwie so ein Task und dann kannst du diese Task-Definition führt dann irgendwas aus und du wirfst die halt aktiv an. Mhm. Aber es gibt halt auch so ein bisschen den Use-Case von, ich hätte irgendwie gerne so ein JavaScript-Rebuild-Task, der im Hintergrund einfach immer läuft und das immer rebuildet. Und die kannst du halt automatisch starten. Und so ein Task kann essentially halt machen, was er will. Der kann halt Shell ausführen auf deinem System. Und was sie da gemacht haben, ist, sie haben halt so ein Shell-Script, das Dinge runterlädt und dann Code ausführt. Und ich weiß gar nicht mehr, was das Ding dann genau gemacht hat, aber schon ein bisschen scary. Und überlegt euch doch, ob ihr da einfach auf Yes, I trust the author klicken wollt oder ob ihr da vielleicht eher das Zeug im Restricted Mode anschauen wollt, wenn das von jemandem anders ist und dann erst, nachdem ihr das reviewed habt. Bei mir zumindest war das nicht so klar, dass das einfach so Remote Code Execution by Default dann macht, wenn ich da sage, yes, I trust the author, auch wenn das da irgendwie so drin steht. So ein bisschen, ja.
Ja, auch ein bisschen gruselig, wo ich es gelesen habe. Stimmt.
Ist ein bisschen scary. Auf der anderen Seite, ich benutze ultra selten VS Code. Darum nicht so ein großes Problem für mich.
Genau, und du machst auch nicht bei irgendwelchen AI-Buden, willst keinen Job haben
Nein.
oder so.
Nein. Darum, aber eben, es ist halt irgendwie so ein Phishing und kann halt irgendwie jedem mal passieren, dass man halt irgendwo aus Versehen draufklickt. Das ist einfach wieder mal so ein Awareness-Ding.
Mhm.
Wenn ihr VS Code benutzt oder ich glaube auch Codium und so.
Vorsicht.
Vorsicht, wenn ihr bei untrusted Repos schaut euch das doch nochmal, in diese Task JSON, bevor ihr da irgendwie auf I trust the author klickt. Ob da vielleicht komisches Zeug drinsteht. Ob ihr
dem Author tatsächlich trustet. Ja.
Genau, ob ihr den Leuten wirklich trustet. Und auch selbst wenn du dem Author trustest, kann es ja sein, dass der gehackt wurde oder so. Ja.
Gut, muss ich selber vertrauen.
Genau. Dann, das ist ein Lesefu/Video. Und zwar geht es um die Firma ASML, die wir alle kennen, für
Chips, Lithografie-Systeme.
Genau.
Lecker, lecker.
Das sind diese mit was? X-Ray oder EUV Licht. Extreme Ultraviolet Licht. Ja, diese Chip-Lithografie machen und dann halt Chips bauen und das ungefähr eine Stunde Video über wie sie von der Geschichte, wie sie da hinkommen, wie diese Maschinen funktionieren und das ist schon ziemlich krass.
Okay, cool.
Ein ziemlich cooler, ja, halt auch, wie werden solche Chips produziert und so. Also es ist ziemlich gut produziert und sie haben ziemlich viel Access. Also ich habe zumindest noch nichts Vergleichbares sonst gesehen, die so viel Access, also sie waren da wirklich und konnten da halt so ein Gerät zeigen und so und machen da auch immer gute Grafiken, um das Zeug zu erklären. Fand ich super spannend. Kann man sich mal anschauen. Ja. Genau.
Okay. So, dann das andere hatten wir schon kurz oder so angesprochen, Felix.
Was hatte ich da?
Was war das nochmal? AI Eats SaaS, warum?
Genau, AI Eats SaaS ist der untergeordnete Post, aber
der mich am ehesten angesprochen hat, war ein Blogpost von einem Typen, der geschrieben hat, Your App Subscription is now my weekend project. Das hat auch ein bisschen quasi mit mir gelebt. Und zwar spricht er davon, dass er irgendwelche Subscriptions für irgendwelche Services hatte, die irgendwas ganz Bestimmtes für ihn gemacht haben, die irgendwie $15 im Monat gekostet. Also da bin ich nicht hinterher, aber ist ja auch egal. Jedenfalls hat er gemeint, so ja, ich habe jetzt quasi mit diesem mit AI-Coding-Krams habe ich die Möglichkeit, ein Ding zu bauen, was genau das macht, was ich will. Es ist nicht production-ready und es ist nicht fertig und so, aber es macht genau das, was ich möchte für meinen Use Case.
Mhm.
Und das hatten wir ja bei uns auch, ja. Ich habe quasi so ein Ding gebaut, was genau das macht, was wir wollen. Es macht nichts anderes. Es macht nicht, dass man noch irgendwie eine Zeit einstellen kann, zu was man sich treffen will oder irgendwelche anderen alternativen Daten, sondern es macht genau das. Und dieses Gefühl quasi, die Möglichkeit zu haben, was zu bauen, so ein Ding zu bauen, ohne sich auch mit viel auseinandersetzen zu müssen und das dann einfach zu haben danach, ist schon cool. Ja, genau, es ist quasi, sein letzter Satz ist, now we have apps on demand. Also quasi, was man sich wünscht, wie es genau funktionieren soll, kann man jetzt auch haben. Und die Hürde ist da auf jeden Fall viel geringer, was fertig zu bauen oder fertig genug zu bauen. Ja, also dass es nicht ein Service sein muss, der jetzt von Hunderten von Leuten benutzt wird, sondern halt nur für einen selber. Und genau, entsprechend darunter der Artikel von Heise, AI eats SaaS, beziehungsweise, ja genau, diese, warum quasi weniger von diesen SaaS Firmen halt von AI profitieren, sondern halt dort mehr ihr Geschäft verloren geht, weil man halt sie nicht mehr so dringend braucht. Man kann das Zeug, was man davor eingekauft hat, zum Beispiel, keine Ahnung, Datenbank, Storage oder sowas, kann man halt jetzt selber haben. Und dieses Gefühl, dass man was wieder selber in die Hand nehmen kann, kommt halt jetzt langsam wieder. Ja, mit SaaS hat es halt so ein Stück weit abgenommen und jetzt ist es wieder in die andere Richtung.
Glaubst du? Also,
Glaube ich.
Ich habe das Gefühl, dass das jetzt so eine Phase ist, wo die Leute realisieren, wo cool, wie viel wir machen können und dann erstmal versuchen, wieder mehr selber zu machen. Ich gehe aber davon aus, dass damit auch der Appetit wächst, was die Leute haben wollen. Und also das ist letztendlich genau der gleiche Take, den ich darauf habe, warum die Jobs von allen Leuten, die sich mit IT-Systemen beschäftigen, nicht unsicher sind. Das Arbeit oder das, was gemacht wird, wird ein anderes. Wir haben neue Tools in der Hand, aber es wird immer noch gebraucht. Und der Appetit steigt ja beim Essen. Und jetzt sehen die Leute, wie schnell wir was bauen können. Und dann kommen sicherlich auch Leute um die Ecke und haben dann viel rundere, viel passendere, viel flexiblere Lösungen zusammengebaut, was die aber wieder so lange brauchen zu bauen. Und dementsprechend wird es dann wieder kommen, dass die Leute Services einkaufen, weil die Grundidee beim Services einkaufen ist ja, dass sich jemand anders drum kümmern muss,
wenn das Ding nicht funktioniert. Ja, dass du dich selber drum kümmern musst, ja.
Ja.
Ja, schon richtig, aber ja.
Und du brauchst ja auch immer noch, Hardware dazu. Also ich meine, es kann ja nicht einfach so hier Function as a Service, es läuft ja nicht irgendwo in der Cloud, dass du dich bezahlen musst. Also irgendwann musst du ja trotzdem Hardware haben und das
laufen lassen. Ich habe gehört, der Leadname hat Hardware über. Da war vorher Windows 10 drüber drauf. War.
Ja, stimmt. Der hat genau, man könnte diesen Speicher verkaufen und in die Cloud stellen. Aber auch dann musst du dafür bezahlen irgendwie.
Ja, aber ich glaube, das Problem ist schon, also ich meine, Hardware ist, glaube ich, das kleinere Problem. Ich glaube, das größere Problem ist schon, auch selbst wenn du jetzt halt irgendwas gewipe-coded hast, du musst es halt trotzdem irgendwann updaten und so. Du musst es trotzdem so ein bisschen maintainen, weil sonst hört es halt irgendwann auf zu funktionieren.
Ja, das muss auch irgendwo laufen. Es läuft doch nicht einfach so. Also ich meine...
Ja, genau. Aber das meine ich mit maintain. Also da muss irgendwie ein DNS richtig hinzeigen. Dann läuft ein Zertifikat ab. Dann updatest du einen Traffic und dann funktioniert irgendwas wieder nicht. Also
verdammte Traffic.
Ist halt schon...
Ja, also das ist die Frage auch, wo es läuft, ja, also wenn du quasi für dich einen lokalen...
Ja, aber wenn es nicht Dings läuft, baust, dann hast du nichts von.
Nee, also wenn du quasi keinen SaaS mehr brauchst, sondern sagst, okay, ich hätte gerne, dass es nur lokal funktioniert und wenn ich das doppelklicke, dann kommt
ja,
das
aber
hoch.
Dann machst du ein Linux-Update und dann?
Ja, dann sagst du mir das Computer, ey, ist kaputt, keine Ahnung, was da ist, gibt's immer alle Probleme also, und dann ist fertig.
Das musst du also trotzdem... Ich meine,
aber das hast du auch sonst, also selbst wenn du quasi was einkaufst.
Aber sonst kannst du das halt, also gerade, also Als Privatperson sehe ich das noch ein. Dann kannst du halt dein bisschen Zeit traden für, dass du halt genau dieses Zeug hast und dann maintainst du halt irgendwie deine 15 Apps oder so, die du halt so brauchst. Da fragst du einfach Mr. AI. Aber gerade so als Firma ist es, glaube ich, schon Benefit, wenn du sagen kannst, ja, wir zahlen halt jemand und der schaut halt, wenn es irgendwas
kaputt
ist.
Also für, je nachdem, wie groß der Scope ist. Ja? Also halt. Wenn irgendwie 5000 Leute einen Service benutzen sollen, dann hättest du natürlich schon gerne jemand, der sich darum kümmert, weil du sonst das selber eine Backe hast. Aber wenn du halt 10 Leute hast, dann überlegst du dir schon, so, ja, können wir es nicht einfach selber kurz bauen lassen?
Ja, eben, also für so Small Scale für dich selber, wo es halt das Risiko oder wo es halt egal ist, wenn es kaputt ist, sehe ich das absolut. Für Dinge, wo es halt dann so ein bisschen drauf ankommt, dass funktioniert, ja.
Ja, schon gut, ja. Genau, aber also ich würde sagen, es bleibt spannend. Ja.
Okay. Das ist so eine richtige Nichtsaussage. Aber ja.
Ist so. Also, ja, wie gesagt, es hat mindestens einmal schon hier funktioniert.
Ja, aber also.
Guck mal, wie gut das weiter funktioniert.
Genau,
wir machen ja auch damit weiter, ja.
Der interessante Teil ist halt, wie viel Aufwand ist es im Jahr, wie viel Aufwand ist es in 2 Jahren, wie viel Aufwand ist es in 3 Jahren.
Ja, also aktuell ist es ja ein Hobby, das heißt, der Aufwand kann quasi unendlich sein und es wäre trotzdem okay.
Ja, also klar, jetzt für uns.
Nee, eben schon. Nicht. Also irgendwann ist es halt zu viel für ein Hobby. Das ist
ja, ja, aber also damit, also das natürlich, ja, also man kann sich das natürlich trotzdem selber aussuchen.
Du kannst es ja aussuchen, ja, genau, ja.
Und es wäre keine 15 Euro im Monat wert. Ist es halt einfach nicht. Egal, wie, also, ne, da kann sich, selbst wenn sich einer da echt für 15 Euro im Monat drum kümmert, will wir sagen, nö, dann brauchen wir es halt nicht.
Oh, ja. Ja, ist schon echt so, ja.
Das ist so.
Und
kommen wir zu Autos.
Autos, Leute.
Autos, endlich Autos.
Also, der hat einen ziemlich guten, den werde ich jetzt einfach mal spoilern, einen ziemlich guten Einstiegsgag. Also, die haben ziemlich lange. Haben sie also Autohersteller daran gearbeitet, dass die Autos nicht rosten und jetzt machen sie Rust.
Wow.
Um was geht's? Es geht um Rust at Volvo. Und da ist so einer dieser, System Architect oder so, und Teamlead von ihrem Rust-Projekt. Und die haben die haben ziemlich früh angefangen. Und er spricht da halt so ein bisschen drüber, über wie sie Rust auf so einem Chip gemacht haben. Also die haben irgendwie, ich glaube, ungefähr 2019 angefangen, also relativ früh, und dann halt das tatsächlich so einen ganzen Chip, der jetzt mostly mit Rust programmiert ist und zeigt halt so die üblichen von, ja, ist halt memory safe, bla bla. Funktioniert gut, es waren irgendwie schneller, das hat alles ziemlich gut funktioniert. Also irgendwie Productivity ist up, höhere Confidence in wie korrekt das ist, Dinge sind einfacher zu reviewen. Leute sind dann halt auch wieder mehr confident, Dinge zu ändern, weil halt das Sicherheitsnetz ein bisschen größer ist und so. Und es ist natürlich nicht nur die Sprache, es ist halt auch das Team und das Umfeld und so, wie immer. Aber ja, genau, gibt halt auch irgendwie so ein bisschen so die üblichen Downsides. Und das ist, er bringt auch so ein bisschen auf, wo wir, glaube ich, auch mal in den Kommentaren hatten zu Rust, wo ich gesagt habe, Rust ist halt irgendwie noch nicht ready. Es gibt halt, das sieht man in seinem Talk halt auch, gerade so für regulierte Bereiche, es fehlt dann halt doch schon noch einiges mit irgendwelchen Traceability-Dingen. Ich muss gerade mal schauen, ob ich die Slides nochmal finde. Er hat eine ziemlich, ziemlich große Liste von Dingen, die sie halt irgendwie selber machen mussten, für irgendwelches UART-Zeug, für irgendwelche CAN-Communication, für irgendwelche ISO-compliant Diagnostic-Stack-Sachen, für Monitoring-Frameworks, für irgendwelche Cybersecurity-Dinge, die du halt erfüllen musst, weil irgendein Regulator halt sagt, du musst Dinge haben, irgendwelches SBOM-Zeug, das ganze Requirement-Tracking und Tracing und. Du musst halt ziemlich viel noch selber bauen, wenn du dich in so einem Umfeld bewegst. Und
ja. Aber daher, das hättest du für dieses C-Zeug auch selber machen müssen, all diesen Kram, den du gerade gesagt hast.
Ja, nein, weil für dieses C-Zeug, das gibt's halt seit 30 Jahren.
Ja, erzähl mir mal von dem Paketmanager für C. Dem Paketmanager.
Ja, den gibt's halt nicht, aber alles andere gibt's halt.
Also ich finde das schon ein großes Ding irgendwie. Fühlt sich aber nur so an. S-Bomb-Zeug für dein C-Zeug.
Ja, aber das, also
weiß ich nicht.
Es gibt, also das gibt's halt alles, das ist das Problem. Also
das sagst du jetzt so.
Nee, also das ist halt so. Also das, ja, weil es hat halt einfach, keine Ahnung, 30 Jahre Headstart. Da hat vor irgendwie
aber es ist,
20
es
Jahren ist, hat da jemand mal gedacht, das wäre aber ein Ding, was wir brauchen, als diese Dinge geschrieben wurden. Und dann hat das halt mal jemand gebaut. Und jetzt gibt's das halt. Und in Rust musst du das jetzt halt nochmal neu machen. Also nicht klar, per se ein Problem, aber das ist halt was, das ist halt die Realität.
Das musst du halt C ist schon sehr fractured. Also es ist nicht so, dass du da quasi eine Lösung hast, sondern du hast halt ganz viele Speziale-Lösungen, die halt nur mit anderen Speziale-Sachen funktionieren. Und wenn du selber vor 20 Jahren angefangen hast, dann passt es vielleicht nicht mehr zu dem, was du gerade gebaut hast.
Ja, aber du bist halt irgendwie Volvo, du bist halt irgendwie Bosch. Und du hast halt irgendwie...
Ja, okay, wenn du das schon mal gebaut hast vor 20 Jahren, dann ist natürlich auch fertig.
Du hast halt das Zeug. Und es gibt halt...
Ja, alles, was du vorher hattest, hast du dann vielleicht nicht mehr, das stimmt schon, ja.
Genau, und du musst halt super viel Zeug einfach nochmal neu machen in Rust, was zum Teil auch eine Opportunity sein kann, um Dinge vielleicht nochmal grundsätzlich irgendwie zu überdenken oder besser zu machen. Also das... Ich sage nicht, dass das grundsätzlich was Schlechtes ist. Ich sage einfach, dass halt die Realität und dass halt, wenn du ein Projekt machst,
alles, was halt, du damals dazu gebaut hast, müsstest du dann wahrscheinlich wieder gerne haben.
Das genau, ist schon und so, gerade ja. So in Firmenkontexten und so, wenn du halt viel, also ich meine, viel wieder ähnliche Dinge machst, ist halt schon auch die Frage, ist dieses Initial Investment, lohnt sich das? Das halt nochmal in Rust irgendwie neu zu machen. Also gewinnen wir so viel mehr, durch dass wir auf Rust umsteigen, dass wir halt das ganze Tooling rundherum, was es halt schon gibt für irgendwie C und C++ und keine Ahnung was, dass wir das nochmal neu machen.
Also das ist aber quasi nur eine Zahl, die du dem Management geben musst. Also sagen, ja, über die nächsten 5 Jahre sparen wir dann aufgrund von verbesserter Produktivität so und so viel Mannstunden, die kosten wir uns 150 € oder sowas und dann kannst du es hochrechnen, aber das musst du immer machen, ja, du musst immer überlegen, ob sich das lohnt, aber ist jetzt nichts Besonderes, wenn du sagst, es ist was Cooles und du stehst dahinter, dann kriegst du das auch argumentiert. Also, denke ich, ja, das ist natürlich immer schwierig, aber du musst vielleicht natürlich auch an der richtigen Stelle sein, um diese Entscheidung treffen zu können.
Ja, genau.
Also, aber wenn du also quasi an der Stelle bist und sagst, Rust ist geil, da stehe ich dahinter, dann wird es auch fliegen. Und dann löst du halt diese Probleme, die damit kommen.
Ja, ja, natürlich. Aber, also, mein Kommentar ist halt einfach, ja, also natürlich, also, ich sage auch nicht, dass diese Probleme unlösbar sind, aber ich sage einfach, super viel ist halt noch nicht ready für diese Welt. Das
für diese.
Für diese, ja, für dieses halt in regulierten Environments, wir bauen halt ein Auto und da gibt es halt irgendwie so ein bisschen mehr als, es ist halt nicht, ich baue irgend so einen Webservice und wenn der halt abschmiert, dann ist es halt so. Sondern da gibt es halt super viel Regulierungszeug rundherum, was du halt einfach erfüllen musst, bevor du das Ding überhaupt irgendwo installieren darfst.
Ja, ist schon klar, wenn du quasi irgendwelche Coding-Regeln hast und du hast da irgendwie so ein Coding-Regel-Überprüftool, was halt gerade nur mit C funktioniert, dann musst du halt gucken, wie das dann zu Rust bekommst. Das ist schon so, ja? Das
genau, wie du halt trotzdem compliant bist, aber halt irgendwie trotzdem das mit Rust machen kannst. Und ja, natürlich, wenn du sagst, hey, wir finden das cool, wir wollen das machen und das zeigt dieser Talk auch ziemlich gut, du kannst das halt machen und sie haben auch ziemlich viele Benefits gesehen, aber es ist halt, ja, es ist halt ein Investment und ja, das ist halt auch ein bisschen ein Risiko, was du halt dann eingehst, wenn du sowas machst. Und ja, kann man sich dafür oder dagegen entscheiden, das irgendwie und zu sagen, ja, das ist die Zukunft oder nicht. Aber Fakt ist halt, dass viel Zeug Und in meinen Augen halt auch einfach so Basic-Zeug wie irgendwie, ich glaube, das Standard-Test-Tool gibt dir nicht so ein sinnvolles maschinenlesbares Test-Output-File. Das heißt, du gehst halt hin und du schreibst halt nochmal aus diesem Test-Output irgendwie was das transformiert in ein sinnvolleres Format. Du baust halt nochmal was, um deine Tests zu annotaten. Du baust halt nochmal was und das sind alles so
Basic-Dinge
und das ist halt die Frage, willst du Tooling rundherum entwickeln oder willst du halt dein Business-Problem lösen? Das ist halt auch so ein... Und dann, genau, ja, kannst du halt
aber ich meine, wenn du dir diese JavaScript-Leute anschaust, die wechseln ihr Framework jede Woche.
Ja, genau, aber viele von diesen JavaScript-Leuten arbeiten halt nicht in regulierten Environments.
Das ist korrekt.
Das ist halt, ja, das ist mein Punkt. Wenn du halt im Environment arbeitest, wo es halt egal ist, dann kannst du heute dein Zeug in Go schreiben und morgen in Rust und übermorgen kannst du dann sagen, ja, aber Ruby war doch geiler. Weil es halt egal und weil du hast halt nicht irgendwelche externen Anforderungen, was du alles delivern musst, weil du deliverst halt deinen Service und wenn das funktioniert, benutzen das Leute und geben dir Geld für. Oder du baust halt ein Auto und dann gibt es halt irgendwelche Regeln, die du einhalten musst und dann kannst du nicht einfach heute sagen, ja, und wir machen jetzt ein anderes JavaScript-Framework und packen das irgendwie da rein, wo dann entschieden wird, ob wirklich gebremst wird, wenn du auf das Bremspedal drückst. Das halt, ja.
Das ist ja so.
Genau. Aber es ist ein guter Talk, kann ich empfehlen.
Okay, schön.
Ziemlich interessant und schlussendlich auch eher ein, würde ich jetzt mal sagen, Pro-Rust-Talk.
Weil ist der Head-Entwickler von Volvo bei Rust.
Genau. Und
ja, Pro-Rust.
Er findet halt so die Vorteile überwiegend dann doch die Nachteile.
Ja, klar, er hat die Entscheidung ja getroffen für seine Firma. Es wäre blöd, wenn er jetzt da nicht in der Stelle würde.
Ja, gut, also ich meine, du kannst ja hingehen und sagen, ja, wir haben das probiert und es ist eigentlich, also wir würden es halt nicht empfehlen.
Ja, dann wäre jetzt aber nicht mehr der Hauptentwickler von Rust bei Volvo, sondern wäre jetzt.
Dann wäre jetzt einfach ein Entwickler bei Volvo.
Volvo. Der so. Sie entwickelt, von nachdem eben. Sie ausprobiert haben, ob es funktioniert. Das ist schon richtig. Ja, ja, aber irgendwie, wie aber gesagt, ja, ist alles
ein guter Talk, also kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr euch so ein bisschen für das Thema interessiert. Ja, auch gut vorgetragen. Dann hat mir gut gefallen.
Sehr gut. So, das nächste. Useless Microsoft
Excel,
Software.
Excel. Leute, Excel. Nur schon wegen Excel, Ingo, muss man Windows einfach noch installiert haben. Ingo.
Nee. Genau. Und zwar, Ingo, kennst du die neue Programmiersprache Excel?
Nee, weil die läuft auf meinem System nicht.
Tja, das heißt also nicht, dass die. Ja, es gibt ja ganz viele Programmiersprachen,
Skill
die
issue, nicht auf deinem
System. Ja, jetzt genau. Ich hab mir sagen lassen, da hat jemand noch ein Windows 11, falls du das mal ausprobieren willst.
Er hat sogar noch Platz hinten drauf.
Ja. Also, folgendes. Es ist von How2Geek eine Beschreibung über die neue Programmiersprache Excel und was Excel zu einer Programmiersprache macht. Nämlich, Excel hat Lambdas seit schon, keine Ahnung wie lange, ich glaube das Jahr oder sowas. Und Lambdas können alles. Und du kannst rekursiv programmieren mit Excel über diese Lambdas und du kannst quasi das Grid benutzen, um all deine Probleme zu lösen.
Ja, geil, will ich aber nicht. Deswegen.
Warum nicht?
Kommen wir jetzt.
Willst du keine Probleme lösen oder was?
Nee, ich will keine Probleme lösen.
Ingo will
Excel
nur
lösen.
Probleme machen. Ingo.
Genau. Wenn ich Excel aufmache, habe ich Probleme. Und die will ich einfach nicht haben.
Ich finde das problematisch, Ingo.
Ja, ich finde das sehr problematisch. Aber du könntest es lösen mit der Programmiersprache Excel.
Ja, ich kann es bestimmt auch anders lösen. Ich mache das einfach wieder zu, das Excel, und dann ist fertig.
Nein, dann ist es noch nicht fertig. Dann ist immer noch da.
Doch. Ingo, nee, nein. Problem ist dann weg. Weil dann sehe ich es nicht mehr.
Genau. Also wenn ihr schon immer quasi herausfinden wolltet, wie ihr in Excel richtig programmiert, dann könnt ihr diesen Artikel lesen. Der beschreibt quasi rekursive Programmierung, Lambdas und alles, was du dafür brauchst.
Plus eins und ist like.
Aus wissenschaftlicher Sicht wahrscheinlich total praktisch, aber praktisch will man das nicht umsetzen, weil dafür bräuchte man Microsoft Excel und wir wollen davon weg. Kommen wir
zu... Gibt es das eigentlich für OpenOffice? Kannst du auch Lambdas nehmen?
Bestimmt.
Don't care. Aber guck's gerne nach und reiche es zum nächsten Mal nach. Wir kommen jetzt zu den Picks.
Picks, wo wir ja gerade bei Dingen sind, die ein bisschen useless sind. Stellt euch vor, ihr wollt aus eurem CMake direkt irgendwie zu Mastodon posten.
Natürlich.
Ingo will ja nicht dieses Excel, aber CMake hat er installiert und
auf
Mastodon
Fall.
Hat er auch. Dann gibt es hier jetzt so einen Weg, um aus dem CMake direkt Mastodon-Post abzusetzen.
Das habe ich direkt, ja,
aus CMake.
Unbedingt.
Aus CMake, genau.
Ja,
warum?
Geil.
Keine Ahnung, weil es
geht. Weil es
geht, ja.
Ist doch klar.
Ja.
Und das ist dann so ein Plugin, da kannst du direkt mastodieren, wenn du was fertig gebaut hast oder so.
Genau. Und fairerweise muss man sagen, es ist mostly halt einfach ein Wrapper um Curl. Aber das Interface
ist
halt
CMake. Das heißt, du hast Curl als Dependency noch dann bei oder was?
Ja. Ja, I guess.
Das ist natürlich Panne.
Das schon ein bisschen. Aber ich glaube, du kannst...
Ja. Zuletzt.
So let's just hope that there's Curl available and be done with it, lol.
Ja.
Das ist ein Kommentar, wo er diesen Curl-Request absetzt.
Gut, viel lustiger ist, dass Dänemark Kalifornien kaufen würde, wenn sie könnten.
Nee, die sind voll dabei jetzt.
Du kannst dich
da auch mit einschreiben, wenn du Dänemarker bist.
Ja.
Ich glaube, du musst nicht sein, aber du kannst quasi Geld plätschen. Sie brauchen quasi nur, wie viel? 200.000 Kronen pro Däne und dann können sie Kalifornien kaufen. Ja, das ist der Plan jedenfalls. Bei Donald Trump mag ja Kalifornien eh nicht so doll. Ja, das sind nur diese komischen Hipster-Leute da und keine, weiß ja auch nicht genau, welche Leute ihn mögen, aber ist auch egal. Und du kannst jetzt da quasi plätschen und kannst sagen, ich plätsche das Geld, damit Dänemark Kalifornien kaufen kann.
Absolut bin ich dabei.
Schön viel Text, ist wahrscheinlich alles aus Computer gefallen, aber ist trotzdem witzig.
Ja.
California
gibt
Great
es
Again.
Dänemarker in verschiedenen Farben und kann man damit Dinge highlighten?
Ja.
Geil. Ich denke schon, ja.
Wenn nicht, kann man es zumindest in Lego nachbauen und Hans Christian Andersen ist auch voll ein Fan davon.
Hans Christian Andersen Land nennen sie dann. Das Disney World vs. Hans Christian Andersen Land.
Sven the Viking. Es ist sehr schön. Ist sehr witzig.
Ja, ja.
Gut. Was haben wir noch?
Pickerpass to PNG. Also ihr kennt ja diese Pickerpass-Files.
Ja.
Mhm.
Die du von der
das ist garantiert gewipe-coded.
Von der Bahn bekommst, keine Ahnung was.
Zeig das mal her.
Ist ein Shell-Script. Und
nee,
kannst du halt,
sieht cool aus.
Dann kannst du halt das PNG extrahieren aus diesem Ding.
Mit so und der baut dann ein neues Bild daraus, oder? Also genau, er baut dieses JSON quasi um.
In PNG.
Und dann macht
Pickerpass to PNG. Da kommt, also machst du vorne einen Pickerpass rein und hinten kommt ein PNG raus und dann kannst du das PNG.
Was sind die Abhängigkeiten von diesem Tool? Steht immer
nix,
wieder
Jay.
Nirgends.
JQ. Doch, hier 26 bis 29 needs JQ, Zint,
so,
Magic
hier needs Command,
und unzip.
Okay. Was ist denn Zint?
Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht.
Gucken, wo ist das mit drin?
A robust open-source barcode generator library that encodes data into over 50 symbolics, including QR codes. Also ich glaube, das ist das, was den QR code dann.
Das will man haben.
Anscheinend für dieses Ding schon.
Ja,
genau. Das nächste will ich auf jeden Fall auch wieder haben. Das habe ich zumindest als Kind, Jugendlicher mal gespielt.
Ja, das ist mir kürzlich in den Sinn gekommen, weil ich aus irgendeinem Grund an den Filmtitel Dr. Chivago denken musste.
Okay.
Genau, ich brauchte irgendeinen absurden Namen. Also als Beispiel irgendwo. Ne, habe ich das benutzt und so. Und dann dachte ich später, du hast diesen Film nie gesehen. Und der einzige Grund, warum du dich daran erinnerst, ist, dass du auf dem Amiga Mad TV gespielt hast. Ja. Und dann habe ich mal geguckt und bin auf die tolle Seite bestoldgames.net gestolpert, wo man tatsächlich Amiga-Spiele im Browser spielen kann. So auch Mad TV. Und daher jetzt der Link zum Mad TV hier.
Nice.
Ich habe es aber nur 10 Minuten durchgehalten, weil...
Es dauert auch so lange.
Da ja.
Musst du musst immer rumrennen und Sachen einkaufen und irgendwie nackte Mädels und so, ne? Also irgendwie... Oder
und
das nur
dafür, da brauchst du ja auch wirklich lange, bis du da hinkommst.
Ja.
Das war immer die Motivation, das als Jugendlicher zu spielen, in der Hoffnung, dass man irgendwann Betty in und ja, aber nein, das ist
ja,
gehen Sie
ja,
ein
ja.
Spieler
ich
raus.
Mad News, also den Vorgänger, habe ich viel gespielt. Mad TV nicht ganz so viel, aber ja, trotzdem lustig. Ah, kommen mal alte Erinnerungen hoch. Okay,
ja.
Bevor solche alten Erinnerungen kommen, kommen vielleicht noch frische Erinnerungen vom 39C3.
Sieht aber auch sehr alt aus. Und zwar ist es ein 39C3 Supercut, aber irgendwie auch auf so einem Camcorder aufgenommen. Das heißt, es sieht so ein bisschen nach, weiß ich nicht, 80er, 90er Jahre Qualität aus.
Ja, nice, ist schon gut. Ich bin Fan, jetzt schon.
Genau, es hat so ein bisschen diese Retro-Vibes, aber es ist vom 39C3. Ja.
Was so eine beschissene Kamera schon ausmacht, ist schon geil.
Genau, sieht schon bis. Es ist halt wirklich, ja, sieht sehr interessant. Also, ich finde es interessant. Kann man.
Alles auch so ein bisschen schneller abgespielt, damit es sich so komisch anfühlt.
Ja, also, ja, es ist auch ein bisschen editiert und so, ein bisschen.
Ja, ja. Und dann steht noch jemand von euch auf Monitoring.
Ja.
Ich bin darauf gestolpert. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben.
Also ich war schon mal auf der Seite, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, warum.
Du weißt nicht mehr, warum? Ja, vielleicht,
ja, es kann ja sein, dass ich das auch nochmal irgendwo, dass also, du das irgendjemand schon mal gesagt hast.
Mir ist das am Mittwoch im Hackergarten, am Mittwoch bei Hackergarten in Basel, ist mir das gezeigt worden und es ist sehr straightforward, das zu als Docker-Container irgendwo aufzusetzen. Und dann kann man die Agenten, die von den, auf den Systemen, die monitort werden sollen, auch als Docker-Container laufen lassen oder als Go-Binary, wenn man gerne möchte. Und damit habe ich so mein kleines Monitoring-Setup recht schnell nachgebaut. Ich habe ja nachdem wir in der Frostcon drüber gesprochen hatten, seinerzeit mir was mit Telegraph, InfluxDB und Grafana gebaut gehabt. Das ist auch cool. Grafana-Charts sind auch wirklich schön und unglaublich flexibel, aber mal kurz out of the box, so die Standardsachen, die man von Systemen im Auge behalten möchte, zu haben, das ist schon sehr nützlich. Ja, und das geht mit Bezel sehr, sehr flott. Das ist super.
Cool.
Das ist eine coole Geschichte.
Nice.
Ja.
Und damit sind wir auch am Ende dieser kleinen, feinen, doch recht langen Sendung und genau. Ich hoffe, ihr habt viele tolle Informationen mitgenommen. Könnt gerne natürlich in unsere Kommentare schreiben, wenn ihr festgestellt habt, dass wir wieder nur Schwachsinn erzählt haben und ihr es besser wisst als wir oder ihr andere Kommentare, Nachfragen, wie auch immer habt. Wir freuen uns über jeden Kommentar und versuchen auch jeden zu beantworten und ja, dann wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß
am Gerät.
Und wir sehen, hören uns dann im Februar vermutlich wieder. Also wir entscheiden uns doch noch nächste Woche noch schnell eine Sendung zu machen. Gucken wir mal.
Das machen wir nicht. Obwohl jetzt mit diesem tollen Tool,
ja, genau,
können wir da vielleicht
sieht man das. Genau, genießt dieses Winterwetter da draußen noch und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Ciao.